Fritz. Podcast.
Blue Moon. Mit Henrik Schröder, schönen guten Abend. Es geht um eure Erfahrungen mit Rechtsextremismus und Rassismus in eurem Umfeld, ganz konkret heute im Blue Moon. Und es geht darum, wie man mit diesen Erfahrungen, wie man mit diesen Beobachtungen eigentlich umgeht und was man dagegen tun kann. Deswegen würde ich sehr gerne von euch wissen, dass ihr mal überlegt, welche Erfahrungen ihr so macht und gemacht habt. Habt ihr Mitschüler, habt ihr Kollegen, Bekannte, die recht sind, die latent recht sind, die rechte Sprüche machen oder wo ihr das Gefühl habt, ja, die haben vielleicht sogar mit der rechten Szene zu tun. Und wie sollte man sich dem eigentlich entgegenstellen? Darüber reden wir jetzt unter 0331 70 97 110. Lade ich euch ein, ganz konkret eure Erfahrungen zu schildern, aber auch eure Fragen zu stellen. Solltet ihr einen Freund haben, einen Bruder haben, einen Kumpel, einen Sporttrainer, wo ihr denkt, naja, irgendwo ist das schon in so einem grenzwertigen Bereich, dass ich mir Gedanken mache, dass ich denke, eigentlich müsste ich da mal was sagen, eigentlich bin ich nicht einverstanden mit diesen Sprüchen. Eigentlich mache ich mir Sorgen, der hört komische Musik, der schleppt komische Leute zu Hause an. Also bei all dem könnt ihr auch gerne Fragen stellen, denn Martin Ziegenhagen ist heute zu Gast und er arbeitet für den Verein Gegen Vergessen für Demokratie und macht dort unter anderem Online-Beratung für Menschen, die von Rassismus oder Rechtsextremismus betroffen sind. Guten Abend, Martin.
Guten Abend.
Hast mir vorhin schon erzählt, du warst heute schon in Essen beruflich, heute Morgen losgefahren, nachmittags wieder zurück und jetzt hier im Blue Moon. Vielen Dank schon mal im Voraus für dieses Engagement.
Ja, gerne.
Ich habe es gerade gesagt, Gegen Vergessen für Demokratie e.V. heißt der Träger, für den du arbeitest. Online-Beratung machst du da für Menschen, die von Rassismus oder Rechtsextremismus betroffen sind. Auch um die Leute jetzt ein bisschen einzuladen, anzurufen, worüber sie mit dir, mit uns quatschen können. Erzähl uns ein bisschen aus deinem Arbeitsalltag, was ihr da macht.
Ja, wir haben irgendwann festgestellt, dass es da in der Beratungslandschaft zu diesem Thema einfach eine Lücke gibt. Dass es Menschen gibt, die durchaus einen Beratungsbedarf haben, aber aus welchen Gründen auch immer niemals eine Beratungsstelle betreten würden, auch zu anderen Themen nicht, aber durchaus für Online-Angebote empfänglich sind. Und diese Erkenntnis haben wir genutzt und haben sie adaptiert für unsere Online-Beratung gegen Rechtsextremismus und haben da ein Angebot unterbreitet, was seit 2008 rege genutzt wird. Es melden sich Menschen bei uns, die im Leben mit Rechtsextremismus konfrontiert sind, die ihn im wahrsten Sinne des Wortes abbekommen. Das können Menschen sein, die urplötzlich einen Nazi zum Nachbarn bekommen oder einen Neonazi zum Nachbarn bekommen. Das können eben auch Trainer sein, die in ihrer Mannschaft Auffälligkeiten haben. Schüler melden sich, aber auch Eltern rechtsextremer Jugendlicher. Also wir haben eigentlich so die gesamte gesellschaftliche Breite. Und es sind immer Menschen, die in irgendeiner Weise unvorbereitet mit dem Thema Rechtsextremismus konfrontiert werden.
Wenn ihr euch eingeladen, wenn ihr euch angesprochen fühlt, wenn ihr Erfahrungen macht mit Rechtsextremismus, mit Rassismus in eurem Umfeld, in eurer Gegend und Lust habt, mal davon zu erzählen, wie sich das eigentlich anfühlt, wie sich diese Szenerie darstellt, mal ein bisschen, ja, den Fritz-Hörerinnen und Hörern davon zu erzählen, uns davon zu erzählen, lade ich euch herzlich ein unter 0331 70 97 110. Bisschen Erfahrungsaustausch kann da, glaube ich, nicht schaden, denn in dem einen Stadtteil kann es schon wieder ganz anders aussehen als in dem anderen, in dem einen Dorf anders als in dem anderen. Also erzählt uns von euren Erfahrungen, von euren Beobachtungen, die ihr macht, und solltet ihr an Martin Ziegenhagen vom Verein Gegen Vergessen für Demokratie Fragen haben, wenn auch ihr denkt, ja, also ich habe auch einen Nachbarn, der so, oder ich habe auch einen Fußballtrainer, der so, und was könnte man denn da, und eigentlich passt es mir nicht, macht das sehr, sehr gerne. Er hat einige Jahre Erfahrung jetzt mit dieser Beratung und beantwortet sehr gerne eure Fragen, so dass möglich ist. Muss man natürlich gucken, ob das den Rahmen von so einer Radiosendung vielleicht sprengt, aber wir geben uns erstmal sehr, sehr große Mühe, und natürlich ist das bei diesem Thema auch immer so eine Nummer, da mit seinem Namen anzurufen und so. Und wenn ihr hier anruft unter 0331 70 97 110, ihr landet bei meiner Redakteurin heute Abend, unserer Redakteurin Emily, die euren Anruf entgegennimmt, und dann könnt ihr ruhig sagen, dass ihr gerne unter einem anderen Namen in die Sendung wollt, mit einem anderen Ort, also quasi anonym, das soll dann kein Problem sein.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Eure Erfahrung mit Rechtsextremismus, mit Rassismus und was man eigentlich dagegen tun kann und welche Fragen ihr dazu habt, das soll Thema heute in unserer Sendung sein. Traut euch anzurufen unter 0331 70 97 110 mit Martin Ziegenhagen von Gegen Vergessen für Demokratie ins Gespräch zu kommen und natürlich auch mit mir von euren Erfahrungen zu erzählen. Martin, du hast gerade schon grob angerissen, was für Leute sich an dich wenden, sich an euch wenden. Kannst du das noch ein bisschen konkreter sagen? Also mit was für Unsicherheiten oder mit was für Fragen kommen die Leute? Ich meine, ich habe einen Nachbarn, der hört, weiß ich nicht, Musik, die mir nicht passt, das ist ja noch nicht verboten. Also in diesem freien Land darf man auch schlechte Musik hören oder schlimme Musik.
Ja, klar, darf man das. Das ist gar nicht die Frage. Und genau das sagen wir den Leuten auch, dass sie natürlich schon nochmal genau gucken müssen, worum es jetzt eigentlich geht. Ob die Informationen, die sie uns da entgegenbringen, ausreichend sind, können wir sozusagen, müssen wir dann immer gucken. Und dann versuchen wir, die Leute da auf einem Weg zu begleiten, den sie sich vorgenommen haben, zu beschreiten. Also in dem Falle des Nachbarn war es jetzt so, das ist ja ein konkreter Fall, der uns tatsächlich mal unterlaufen ist, dass da also eindeutig rechtsextreme Musik, die auch auf dem Index stand und so, aus dem Wohnzimmer schallte, und dass die Figuren, die dort dann täglich abends aufschlugen, einschlägig bekannte Rechtsextremisten waren, die man schnell zuordnen konnte und die derjenige, der dort wohnte, auch schon zugeordnet hatte. Insofern ging es einfach nur darum, wie kann dieser arme Mensch jetzt plötzlich mit dieser neuen Situation umgehen und wie kann er dem begegnen? Und das ist natürlich eine sehr, sehr unangenehme Situation und eben auch im Einzelfall gar nicht, muss man im Einzelfall genau angucken. Da kann man gar keine pauschalen Ratschläge geben, und das tun wir auch nicht, sondern wir gucken, was ist die individuelle Lösung für diese Person, die sich an uns wendet.
Und wenn wir mal bei diesem Fall bleiben oder einen anderen fiktiven Fall nehmen, was könnt ihr da raten? Also könnt ihr da juristisch beraten oder sagt ihr den Leuten eher, hey, pass auf, dass du nicht selbst Ärger kriegst, du musst da nicht den Robin Hood spielen und dich da einmischen oder so? Was könnt ihr sagen?
Ja, das ist das Erste, was wir sagen. Dass sozusagen es immer so ist, dass man gucken muss, was traut sich derjenige zu? Was bringt er mit an Ressourcen, an Grundvoraussetzungen, auch an Vorwissen? Was bringt er mit an Courage, an Mut, an Einsatzbereitschaft? Wie weit will er da gehen? Will er nur seine Ruhe? Oder will er wirklich tatsächlich dagegen vorgehen? Und das muss genau geklärt werden, und dafür muss eben auch Zeit gelassen werden, und die räumen wir den Menschen auch ein. Wir gehen immer davon aus, dass dass im Grunde genommen niemand damit Erfahrung hat und dass die Leute sozusagen davon auch keine Ahnung haben müssen, wie sie jetzt da im Einzelnen vorgehen sollen. Aber dass sie das Problem erkennen und was tun wollen, das honorieren wir als Erstes, und das versuchen wir auch dann weiter zu befördern. Aber wir schicken sie sozusagen nicht auf eine Reise ins Ungewisse oder überfordern sie.
Mhm. Und es kommt, hast du mir im Vorfeld auch schon gesagt, relativ häufig vor, dass sich Eltern an euch wenden, weil die nicht wissen, was ist mit meinen Kindern los, die verstehen die Codes vielleicht nicht und machen sich Sorgen, dass die in die falsche Szene geraten. Wie häufig ist denn das? Also ich meine, vielleicht ist die rechte Szene eigentlich so groß, dass es so viele Leute gibt, die drohen, dorthin abzurutschen, oder jetzt in Berlin und Brandenburg, oder wie ist das nach deiner Einschätzung?
Naja, prinzipiell muss man mal sagen, dass wir nicht umzingelt sind. Die rechtsextreme Szene ist jetzt nicht so groß, dass man befürchten muss, dass sie sozusagen übermorgen die Macht übernehmen. Aber es ist natürlich trotzdem ein Stachel im Fleisch der Demokratie. Und das Problem gerade bei jungen Leuten, bei Kindern, bei Jugendlichen ist, dass die rechtsextreme Szene zunächst mal mit sehr attraktiven Angeboten lockt. Und wenn die Jugendlichen erstmal am Haken sind, dann lässt die Szene halt nicht mehr los. Also da steckt eine Methode dahinter, da ist sozusagen ein Kalkül dabei. Und die Eltern, die sich an uns wenden, entdecken das häufig spät, manchmal sehr spät. Und da muss man natürlich dann genau gucken, was ist da jetzt im Einzelnen zu tun. Der anruft oder der sich bei uns meldet, der eine Mail schickt, die Mutter eines rechtsextremen Jugendlichen ist unsere Klientin, und es geht darum, ihr einen Umgang mit ihrem rechtsextremen Sohn zu verschaffen, mit diesem Problem in ihrer Familie. Unser Ziel ist dann in der Beratung erstmal nicht der Ausstieg dieses Jungen, sondern es geht darum, welchen Umgang kann die Mutter mit diesem Problem finden. Und wir glauben, dass wir dann über die lange Strecke der Beratung gesehen eine Verhaltensveränderung bei der Mutter einerseits erreichen wahrscheinlich und dadurch auch eine Verhaltensveränderung bei dem rechtsextremen Kind. Das ist aber ein Prozess, der wirklich lange dauert und je nach Grad der Verstrickung in die Szene unterschiedlich.
Martin Ziegenhagen ist zu Gast heute im Blue Moon. Er arbeitet unter anderem für die Online-Beratung von Gegenvergessen für Demokratie e.V. Er berät Menschen jeden Alters, jeder Herkunft, die von Rassismus oder Rechtsextremismus betroffen sind, sei es mittelbar oder unmittelbar, eben wenn es darum geht, dass eine Mutter nicht genau weiß, ob ihr Sohn, ob ihre Tochter gerade dabei ist, in die rechte Szene abzudriften. Solltet ihr auch solche Erfahrungen haben, ich bin mir sicher, einige von euch haben Erfahrungen gemacht mit der rechten Szene in eurem Ort. Ort, in eurem Dorf, in eurem Stadtteil, in eurer Straße, in eurer Schule, solltet ihr Erfahrungen gemacht haben mit Rechtsextremismus, mit Rassismus, also auch aus beobachtender Perspektive meine ich, dann meldet euch mal sehr gerne in diesem Blue Moon. Wir möchten das gerne wissen. Wir möchten gerne wissen, wie sieht's aus bei euch im Kiez und bei euch im Umfeld? Kennt ihr das, solche Sachen, dass ja der Bruder auf einmal Musik hört mit den Texten, seid ihr nicht einverstanden, nicht weil sie im schlechten Englisch sind, sondern weil sie eben menschenverachtend sind, weil es offensichtlich rechte Bands sind. Kennt ihr das, dass komische Sprüche kommen in der Schule oder auf der Arbeit von Kollegen? Ja, man die vielleicht auch wegschluckt oder sagt, man will sich auch nicht riesig aufregen, aber eigentlich auch nicht einverstanden ist damit. Welche Erfahrungen macht ihr? Traut euch mal anzurufen. Ruft gerne auch unter einem falschen Namen an, unter einem anderen Namen aus einer anderen Stadt, als ihr tatsächlich kommt. Die Nummer ist die 0331 70 97 110. Wo ist jetzt eigentlich diese Musik, diese wunderbare, die ich hier eingeplant hatte? Eine fantastische Musik eingeplant, Emily. Wo ist die denn? Kannst du mir diese Musik nochmal reinstellen, diese fantastische Anfangsmusik? Dann können wir die vielleicht gleich abfahren. Martin, wenn wir über Rassismus sprechen, also Rechtsextremismus, finde ich, ist ja relativ nicht einfach, das zu definieren, aber man findet vielleicht auch Kriterien dafür, findet man für Rassismus auch, aber trotzdem finde ich bei Rassismus, wo fängt der an? Ne? Fange ich jetzt gleich an, mir Sorgen zu machen, weil mein Fußballtrainer vielleicht mal irgendwie einen Spruch macht, der, ja, wenn man streng ist, unter Rassismus fallen würde, aber eigentlich weiß ich, der ist ein netter Typ, der meint das nicht so, der liest die falsche Zeitung. Weißt du, also an welcher Stelle, was ist deine Meinung? Sollte ich sagen, nein, das lasse ich mir jetzt nicht bieten, das lasse ich hier auch nicht so stehen. Und wo kann man auch mal sagen, also Schwamm drüber, wir müssen auch nicht den PC-Preis 2015 gewinnen.
Reden wir über Rassismus, reden wir immer zuallererst über uns selbst. Also ich glaube, dass der kleine Rassist in uns allen steckt. Bestimmte Vorurteile haben wir alle. Man kommt im Leben auch nicht ohne Vorurteile aus. Und es kommt dann tatsächlich auf die konkrete Situation an, wie man da reagiert. Wenn man im Fußballverein oder in welchen Situationen auch immer mit solchen Momenten konfrontiert ist, dann gibt es natürlich immer einen gewissen tolerablen Rahmen. Es gibt immer eine gewisse Gruppendynamik, die da wirkt. Und da soll man tatsächlich auch nicht, oder denke ich, bin ich nicht päpstlicher als der Papst. Wenn aber eine bestimmte Grenze überschritten wird, wenn es tatsächlich menschenverachtend wird, wenn es tatsächlich so ist, dass die Leute, Menschen, Personen abgewertet werden und dahinter dann sozusagen dann möglicherweise auch gleich noch Gewalt als Argument oder als Konfliktlösungsstrategie in die Waagschale geworfen wird, dann finde ich, sollte man schon eingreifen. Die Grenze ist aber bei jedem individuell unterschiedlich. In dem Moment, wo die Menschen drohen, Schaden zu nehmen, wo die Würde des Menschen angetastet wird, wo sozusagen tatsächlich Entwertungsfantasien oder Entwertung stattfindet, sollte man eingreifen.
Also hat man auch die Pflicht, was zu sagen? Aber nicht um jeden Preis, ne? Also man muss ja schon, und da kommt vielleicht wieder so eine Beratung wie eure ins Spiel, sich schon auch der Folgen bewusst sein oder der sich einer Strategie bewusst sein, oder was denkst du?
Ja, also eine Pflicht gibt's meines Erachtens natürlich nicht. Klar haben wir eine moralische Verpflichtung unter Umständen. Es gibt sicherlich auch Situationen, wo Leib und Leben bedroht ist, wo man unter Umständen abwägen muss. Ist das jetzt meine Pflicht, da was zu tun? Und wenn ja, was? Auf keinen Fall raten wir unseren Klienten, sich persönlich in Gefahr zu begeben. Es gibt in solchen Situationen immer die Möglichkeit, die Polizei zu rufen, andere Leute anzusprechen und so weiter. Also nicht sich selbst in Gefahr zu bringen. In anderen Situationen, wo keine Gewalt im Spiel ist, geht es eben tatsächlich darum, was bin ich bereit zu tun und wie weit kann ich da gehen und wie stark fühle ich mich auch. Es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, nein, mir gefällt das nicht, was du sagst. Ich will das hier an dieser Stelle nur mal gesagt haben. Ich habe jetzt gerade aufgrund der Situation keine Argumente. aber ich finde das nicht in Ordnung. Wenn wir in Argumentationstrainings mit Jugendlichen arbeiten, dann ist es das, was wir ihnen sagen. Alles ist besser als nichts tun. Und man muss nicht immer gleich die perfekte Lösung haben, aber man kann erstmal eine Grenze setzen. Man kann Stopp sagen, man kann sagen, hier ist für mich etwas erreicht, was ich nicht haben möchte. Und man kann sagen, ich will das nicht. Und man kann ruhig dann aus der Situation rausgehen und darüber nachdenken, was man im nächsten und übernächsten Schritt tut, um dem Ganzen auch nochmal Nachdruck zu verleihen.
Mhm. Denn ich meine, ja, denn gerade wenn das auch in festen Bindungen stattfindet, unter Geschwistern oder in einem Sportverein, wo man schon lange in der Mannschaft ist, in der Schule oder so, das ist ja auch nicht etwas, was man einfach so hinter sich lässt und sagt, ich bin mit eurem Weltbild nicht mehr einverstanden, tschüss, ich gehe woanders hin. Das funktioniert ja in vielen Fällen einfach nicht. Also man muss ja einen Umgang finden, wie man einerseits selbst auch damit leben kann und andererseits vielleicht auch einen Einfluss ausüben kann, damit sich diese Situation verändert.
Ne? Ganz genau. Also in der U-Bahn kann ich eingreifen und sagen, Schluss jetzt, ich will das nicht haben und von mir aus auch ausfallend werden oder irgendeine andere Form der Auseinandersetzung wählen, den anderen klipp und klar zu sagen, wie blöd man sein Verhalten findet, den trifft man wahrscheinlich nicht mehr wieder. In der Gruppe, in der man sich bewegt, in der Schulklasse oder im Sportverein, ist das schon anders. Und da geht es darum, sozusagen auf der einen Seite ein Stoppsignal zu setzen oder auf der anderen Seite aber zu gucken, was steckt dahinter, welchen Grund hat der, warum argumentiert der so und welches Angebot kann ich ihm machen? Also ich bin nicht einverstanden mit dem, was du sagst, aber mich interessiert sehr, wieso du dazu kommst, dass du es sagst. Mm. Ja, was steckt dahinter? Hast du vor irgendwas Angst? Ja? Das wäre zum Beispiel ein Angebot, was man da unterbreiten kann und das verstehen Jugendliche auch gut und die machen das auch.
Meldet euch gerne 0331 70 97 110 und erzählt, welche Erfahrung ihr mit Rechtsextremismus, mit Rassismus in eurem Umfeld machen müsst. Wäre ja schön, wenn die ganze Sendung über der Vincent, der gleich in der Leitung ist, der einzige bleibt, weil ihr alle diese Erfahrungen nicht macht, weil das in eurem Leben und in eurem Alltag keine Rolle spielt. Aber ich glaube das nicht so recht. Ich lade euch auch ein, anonym anzurufen, wenn ihr da auch hier euren Namen nicht im Radio hören wollt und so. Das kann ich gerade bei diesem Thema gut verstehen. Dann sagt der Emily einen anderen Namen. Ruft einfach anonym an, erzählt uns von euren Erfahrungen, stellt eure Fragen an Martin Ziegenhagen vom Verein Gegen Vergessen für Demokratie, der Menschen berät, die von Rassismus oder Rechtsextremismus betroffen sind. Ihr habt das gehört, im kleinen Fall, im großen Fall, im dramatischen Fall, im weniger dramatischen Fall. Wenn ihr da eine Frage habt, eine Unsicherheit habt, wie ihr in der Schule, bei der Lehrstelle, irgendwie in euren Zusammenhängen, wie ihr damit umgehen solltet, wie ihr euch da positionieren solltet, was eigentlich sagen, was nicht sagen, meldet euch mal gerne. Die Sendung ist dafür da, dass wir über genau diese Sachen sprechen, unter 0331 70 97 110. Vincent ruft uns aus Berlin an. Guten Abend.
Hi, schön hier zu sein. ja, wir sollten euch beschreiben, so was wir schon erlebt haben mit rechten Menschen. Und deren Gedanken gut.
Ja, wir würden gerne wissen, welche Erfahrungen ihr mit Rechtsextremismus, mit Rassismus machen müsst also im Alltag.
Ich rufe jetzt aus Berlin an, aber ich komme ursprünglich aus Leipzig und im sächsischen und vor allem auch im Leipziger und Dresdner Umfeld, so vor allem in den ländlichen Gebieten, gibt es ja sehr, sehr viele Glatzen wirklich. Und ich bin mal auf einer Party dazwischen gegangen, also das war vor über 3 Jahren, da war ich 18, 19 ungefähr. Und da bin ich dazwischen gegangen, als ein deutlich älterer Nazi einen Jüngeren verprügeln wollte. Und daraufhin wurde ich von ihm und einem seiner Kumpanen halbtot geprügelt. Also ich habe jetzt 4 Platten im Gesicht, in der rechten Gesichtshälfte, und spüre im Bereich meines Wangennervs nichts mehr, so seit dieser Sache. Ich war sehr lange im Krankenhaus deswegen und die beiden haben das wahrscheinlich auch deshalb so brutal vollzogen, weil sie mich kannten, da ich in der linken Szene im Leipziger Raum relativ aktiv war. Ja, und das war jetzt so ungefähr die schlimmste Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber es ist auf jeden Fall nicht das einzige Mal, dass ich ein blaues Auge oder eine blutige Lippe von Glatzen bekommen habe, wegen meiner Gesinnung. Und weil ich halt nicht wegschaue, sondern hinschaue.
Also ganz kurze Frage, weil du das Wort Glatzen, so wie ich es verstehe, für Neonazis verwendest.
Ja, okay,
tragen die da in der Gegend von Sachsen, außerhalb von Dresden, die du beschreibst, tragen die da noch Glatzen? Denn allgemein ist ja der Style, zumindest so im urbanen Raum, wenn ich sehe, ist ja Neonazi heutzutage von so einem anderen urbanen Nerd oder von Linken irgendwie kaum zu unterscheiden.
Ja, das stimmt natürlich, dass sich das, aber das liegt auch daran, dass viele Linke jetzt auch wenig Haare tragen, ja. Also im ländlichen Raum ist es auf jeden Fall noch so verbreitet, dass wenig Haare getragen werden. Okay. Also nicht bei allen, klar, aber bei sehr vielen aus dieser Hooligan-Szene, die tragen sehr gerne und mit Vorliebe kurzgeschorene Haare.
Okay. Weil ich denke immer, wenn ich auch so manchmal Berichterstattung sehe, dann die Fotos, da werden dann immer noch Leute mit, keine Ahnung, 14 Loch Doc Martens und weißen Schnürsenkeln in grünen Bomberjacken gezeigt und ich denke, die sehen seit den 90ern nicht mehr so aus. Aber
ja, im ländlichen Raum gibt's sowas natürlich noch wirklich. Also die haben sich da nicht besonders entwickelt in den letzten Jahren. In der Stadt ist es natürlich so, dass sich das mittlerweile oft nicht so gut erkennen lässt, wer wie politisch steht. Aber das glaube ich kann man auch an der Verhaltensweise der Menschen dann relativ schnell erkennen.
Kann das richtig sein, Vincent, sich Neonazis so in den Weg zu stellen, dass man selbst halb krankenhausreif geprügelt wird? Also ich meine, klar, wenn das tatsächlich wirklich fast lebensbedrohlich für den anderen war, ist es auch ein Akt der Zivilcourage. Aber was denkst du jetzt im Nachhinein darüber? Hätte man dem anders begegnen können?
Naja, in dem Moment, also so, es gibt natürlich dann, also bei der Polizei wurde mir gesagt, ich hätte doch als erstes die Polizei rufen sollen, aber bis die Polizei dann da ist, ist es wirklich zu spät und dann ist die Situation schon eskaliert und da gehe ich lieber dazwischen und sage direkt meine Meinung. So, und es ist natürlich nicht immer, also ich kann mich zur Not auch verteidigen, an dem Abend hatte ich natürlich ein bisschen Pech, da ich klar in der Unterzahl war, aber grundsätzlich halte ich es immer für richtig, wenn man ich kann es verstehen, wenn ein Mädchen oder eine ältere Dame oder ein jüngeres Kind nicht sofort den Mumm hat, dazwischen zu gehen oder was zu sagen, aber als ausgewachsener Mann oder als gestandene Person, glaube ich, hat jeder die Möglichkeit zu sagen, ich finde das nicht gut, was du machst. Und das würde ich auch weiterhin immer wieder tun. Ich bereue das auch nicht und ich würde es auch beim nächsten Mal wieder tun.
Martin, erlebst du solche Fälle in deiner Presse, dass es tatsächlich zu Gewalt geht, dass man vor der Frage steht, begegne ich jetzt Rechten mit Gewalt oder nicht?
Also wie oft ich sowas erlebe?
Mein Studiogast Martin Ziegenhagen, ob er sowas auch erlebt bei der Beratung, die Sie machen. Ich wollte ihn so ein bisschen einbinden jetzt ins Gespräch.
Naja, in der Beratung gibt es natürlich und durchaus mal Situationen, wo wir danach gefragt werden oder wo jemand deutlich zu erkennen gibt, dass er durchaus bereit ist, gewalttätig sozusagen zu reagieren. Und da raten wir immer von ab, weil das ist natürlich generell kein Konfliktlösungsmittel. Es ist sehr honorig, wenn man sich für andere einsetzt und auch sich sogar in so einer Situation, wo jemand anders bedroht ist, selber in Gefahr begibt und dann sogar wirklich ernsthaften, wirklich bösen Schaden davonträgt. Aber vernünftig ist es nicht unbedingt und sicherlich auch nicht am Ende nicht zielführend. Weder für die eine noch für die andere Seite.
Was denkst du, was wäre eher zielführend in so einer Situation, wo es wirklich hart auf hart geht, wo man auch gewaltbereiten Leuten gegenübersteht?
Prinzipiell geht es, es ist bei uns so, dass wir Jugendlichen oder Ratsuchenden in der Online-Beratung immer raten, begebt euch nicht in Gefahr. Nehmt die Beine in die Hand, wenn ihr einer Horde alkoholisierter, fanatisierter, nehmen wir mal das Wort Glatzen begegnet, dann nehmt die Beine in die Hand. Ihr steht auf verlorenem Posten. Und wie gesagt, sich da für andere einzusetzen und quasi in Notwehr zu handeln, ist das eine. Prinzipiell ist Gewalt aber kein Konfliktlösungsmittel und führt am Ende zu nichts, außer zu weiterer Gewalt.
Wie siehst du es, Vincent, aus deiner Perspektive?
Naja, also das wurde ja gerade, und das war mir auch gerade nochmal wichtig, dass es am Ende nochmal erwähnt wurde, so die Flucht suchen ist das eine Ding, aber auf Kosten anderer, die vielleicht gerade nicht die Möglichkeiten haben, die Flucht zu suchen, halte ich das nicht, natürlich diese situationsbedingt nicht für richtig. Also es kommt darauf an, mein Problem ist natürlich grundsätzlich, dass ich den Rechten keinen Raum geben will, ihre Meinung zu sagen. So, wenn ich weiß, ich bin deutlich in der Unterzahl und ich ziehe jetzt am Ende sowieso nur den Kürzeren, dann wäre ich natürlich nicht ins Getümmel stürzen und Gewalt suchen. Aber wenn es darum geht, Rechten zu begegnen und zu verhindern, dass sie ihre Meinung öffentlich preisgeben, dann bin ich auch bereit, weiterzugehen als nur ein bisschen Pöbelei. Also ich das Problem ist, man kann mit Nazis nicht diskutieren. Also man kann mit ihnen keine vernünftige Diskussion führen. Und wenn der Nazi dann immer nur den Weg der Gewalt sucht, bleibt mir auch keine andere Möglichkeit, als mich auch mit Gewalt zu wehren. So, Worte helfen dann nicht. Und die Erfahrung habe ich gemacht, ich kann jetzt natürlich auch völlig falsch liegen, aber die Erfahrung habe ich gemacht, wenn ich war in der Schule halt außerhalb von Leipzig ein bisschen, und wenn ich zu einem Typen in Spreeren gesagt habe, ey, lass uns doch mal was darüber reden, dann hat er mir einen reingehauen. Also reden hat da nicht viel gebracht. Und irgendwann habe ich auch keine Lust mehr gehabt, wegzurennen und immer den Schwächeren zu markieren. Irgendwann wollte ich auch mal klar sagen, hier bin ich und ich lasse solche Meinungen nicht zu.
Ja, also dem stimme ich natürlich absolut zu. Es gibt einfach, da gibt's nichts zu diskutieren, da holt man auch nichts in der Diskussion raus. Trotzdem bleibe ich dabei, die Gegengewalt führt am Ende nur zu einer weiteren Eskalationsstufe des Ganzen. Wir raten unseren Leuten natürlich auch, lasst die Leute nicht im Stich, sondern holt Hilfe, organisiert Hilfe. Da gibt es ja Möglichkeiten. Die Polizei ist das eine, andere Leute anzusprechen und so weiter, laut um Hilfe zu rufen, was auch immer. Es kommt immer auf die Situation an. Sollte man natürlich alles tun, trotzdem sich selbst in Gefahr zu begeben, damit ist auch niemandem geholfen. Dabei bleibe ich. Ich weiß, dass es auch immer wieder Situationen, gerade im ländlichen Raum, gibt, wo man nicht unbedingt, traurigerweise muss ich das hier sagen, auf die Polizei vertrauen kann. Die kommt unter Umständen nicht sofort. Ich weiß, dass es diese Erfahrung gibt. Das ist ein anderes Thema, sollte man aber nicht unerwähnt lassen. Mhm. Aber noch einmal, ja, Hilfe holen, selbstverständlich, sich selbst in Gefahr begeben, selbst mit Gewalt reagieren, ist nicht der Weg. Es gibt andere Möglichkeiten, Dinge zu organisieren, dort, wo dem Rechtsextremismus entschlossener Widerstand entgegentritt, dort, wo die Zivilgesellschaft sich engagiert, dort, wo sozusagen für Demokratie eingetreten wird, mit einer größeren Anzahl von Menschen, dort geht das Phänomen auch zurück. In solchen Situationen, auf einer Party oder wo auch immer, ja, da ist natürlich Hopfen und Malz verloren, muss man schon sagen.
Aber ich habe dich auch so verstanden, Vincent, dass es für dich auch aus so einer grundsätzlichen Haltung heraus entsprungen ist, dass wenn das deren Sprache ist und sie dich immer wieder damit konfrontieren, dass du dann irgendwann auch dachtest, gut, dann spreche ich diese Sprache mit, ich lasse euch nicht gewinnen.
Ja, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich sehr groß und relativ breit gewachsen bin, deswegen überlegen sich, oder zumindest wenn sie nur einer oder zwei sind, überlegen sie sich oft, ob sie mich einfach so in einen Konflikt reinziehen wollen. Deswegen habe ich auch relativ schnell gelernt, mich zu wehren. Also, das ist jetzt auch der Vorteil, dass ich ganz einfach nicht jedes Mal auf jeden Fall auf die Mütze bekomme, sondern mich auch wirklich wehren kann. Okay. Aber wenn und auch weiß, wie es geht, wenn es notwendig ist. Das heißt nicht, dass ich das gerne mache oder dass mir das Spaß macht, aber wenn ich die Möglichkeit sehe, mich zu wehren, dann kann ich auch einfach mal klarstellen oder deutlich vermitteln, dass sie nicht mit jedem umgehen können, wie sie wollen.
Aber trotzdem hat es ja auch dazu geführt, dass du jetzt mehrere Platten im Gesicht hast.
Das ist schon ziemlich lange her.
Ganz böse. Naja, aber trotzdem, also wir haben natürlich auch im Kopf, dass die Leute, die zuhören, auch ihre Erfahrungen machen, sich auch mitdenken. Und wir sind ja dabei rauszufinden, wie geht man am besten mit sowas um, ne? Also mit solchen Dingern. Und man muss dann schon ehrlich sagen, also so sehr ich auf einer emotionalen Ebene Verständnis dafür habe, dass du sagst, nein, ich gebe denen diesen Raum nicht. Hey, und wenn es mit den Fäusten sein muss, wenn es am Ende dabei endet, dass du da halb Krankenhaus geschlagen liegst, davon gibt es auch nicht einen Nazi weniger, oder? Also
ich möchte auf jeden Fall, auf keinen Fall möchte ich jetzt hier mit meiner Meinung vermitteln, dass Gewalt irgendwie cool ist oder dass es Spaß macht oder wichtig oder irgendwie sowas, aber es ist einfach so, dass das die einzige Sprache ist, die diese Typen verstehen. Es ist wirklich die einzige Sprache. Mhm. Und wenn ich damit jemanden schützen kann, indem ich mit dieser Sprache sozusagen mal umgehe, dann tue ich das auch, wenn es wirklich notwendig ist. Aber wirklich, grundsätzlich bin ich auch nicht für Gewalt. Also das muss ich klarstellen. Nicht, dass jetzt jemand denkt, mir macht das Spaß. Ja. Oder
nee, so kam es nicht rüber. Vielen Dank, Vincent, für deine Erfahrung. Alles Gute dir, ja?
Ja, tschüss. Euch auch. Ciao.
Martin Ziegenhagen vom Verein gegen Vergessen für Demokratie ist zu Gast in dieser Sendung und schüttelte gerade bei Vincent, wenn auch lächelnd, aber immer wieder energisch den Kopf. Also Martin, du hast jetzt auch zweimal deutlich gemacht, es ist für dich kein Mittel, aber wenn ich mir dieses Szenario von Vincent so anhöre, ja, natürlich kann man irgendwie eigentlich nicht für Gewalt sein, denn es erzeugt immer Gegenwart, immer noch mehr Aggression und so. Aber in dieser Situation, ich persönlich habe auf einer emotionalen Ebene Verständnis dafür, dass er aus einer Couragiertheit heraus dann so reagiert.
So wie ich eben den Kopf geschüttelt habe, habe ich jetzt gerade eben genickt. Natürlich habe ich da auch größtes Verständnis für. Und ich weiß auch, dass man manchmal dann auch, obwohl man überzeugter Pazifist ist, unter Umständen solche Emotionen entwickelt, dass man dann doch zur Gewalt neigt oder eben tatsächlich Gewalt als Mittel zur Lösung des Konflikts wählt. Aber noch einmal, das führt zu nichts und es gibt andere Möglichkeiten. Gerade ist das Beispiel Sachsen genannt worden. Es gab vor etlichen Jahren die Skinheads Sächsische Schweiz im Städtchen Pirna. Die haben die Jugend dort terrorisiert. Es gab Jugendliche, die jeden Abend aufs Maul bekommen haben, um das mal deutlich zu sagen, genauso das, was Vincent gerade erzählt hat, ist dort passiert über einen langen, langen, langen Zeitraum und die Jugendlichen haben sich irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, entweder wir hauen jetzt hier ab und geben sozusagen unsere Stadt auf und übergeben sie den anderen oder wir tun was. Und heute ist die Aktion Zivilcourage, die daraus entstanden ist, einer der Pfeiler der Demokratie in Sachsen, ein ganz wichtiger Träger, ein ganz wichtiger Verein, der wahnsinnig viel tut, von der politischen Bildung über kulturelle Events und so weiter. Und die Skinheads Sächsische Schweiz sind nicht nur verboten, sondern von der Landschaft verschwunden. Und in Pirna kann man als Jugendlicher wieder abends auf die Straße gehen und muss nicht Angst haben, von den Glatzen verprügelt zu werden. Das gilt für den gesamten Landkreis. Natürlich gibt es auch dort immer noch den Rechtsextremismus, aber der ist sehr, sehr stark zurückgegangen und die Demokratie hat gesiegt.
Demokratie, das hat ja fast einen gewissen Pathos, wie du das sagst.
Genau, das habe ich jetzt gerade selber gemerkt, aber so ist es nun mal. Da ist es so gelaufen und das kann man da besichtigen.
Wir reden gleich nach den Nachrichten weiter darüber, welche Erfahrungen ihr mit Rechtsextremismus und Rassismus in eurem Umfeld und eurem Alltag macht, wie ihr dem begegnet und welche Fragen ihr an Martin habt, der Leute berät, die eben sich da Gedanken machen, die damit konfrontiert sind und die gerne einen Rat haben möchten, was jetzt vielleicht der richtige Move, was der falsche Move sein könnte. Also nach dem Info laden wir euch wieder ein, anzurufen. Fritz.
Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder und mit Martin Ziegenhagen, der immer noch zu Gast ist. Er arbeitet für die unter anderem die Online-Beratung des Vereins gegen Vergessen für Demokratie. Und da werden Menschen beraten, die mit Rassismus, die mit Rechtsextremismus direkt oder mittelbar Erfahrungen machen und die Fragen haben, wie sie damit umgehen sollen. Und wir beide möchten gerne mit euch heute darüber reden, welche Erfahrungen ihr mit Rechtsextremismus und Rassismus macht in eurem Umfeld, in eurem Leben, wie ihr damit umgeht und welche Fragen ihr wohlmöglich zu einem richtigen, zu einem guten, ja, zu einem wirkungsvollen, zu einem Umgang damit habt, der euch am Ende gut tut, der für euch richtig erscheint. Also meldet euch unter 0331 70 97 110. Falls ihr das kennt, dass ihr Mitschüler habt, Kollegen, Bekannte, die rechte Sprüche machen, dass ihr merkt, ja, euer Bruder, der hört auf einmal Musik, wo ihr schon merkt, das geht in eine bestimmte Richtung. Wenn ihr im Sportverein solche Erfahrungen macht, dass da Sprüche kommen, mit denen ihr nicht einverstanden seid. Also diese ganzen kleinen und großen Erfahrungen, die man vielleicht macht, so, ne, je nachdem, wo man rumhängt, mit Alltagsrassismus, mit Rechtsextremismus. Und ich weiß nicht, ob euch das vielleicht so geht, dass ihr euch manchmal fragt, lässt sich, ist vielleicht alles nicht so mega dramatisch, lässt sich noch aushalten und so, aber eigentlich ist man nicht damit einverstanden. Was macht man dagegen? Wie reagiert man darauf? Was sagt man denen? An welcher Stelle sagt man was? Macht ihr solche Erfahrungen oder vielleicht auch dramatischere, dass ihr aus Orten und Gegenden kommt, wo Neonazis, wo Rechte tatsächlich auch was zu sagen haben, wo die präsent sind, wo die in eurem Leben tatsächlich sichtbar sind? All das würden wir sehr, sehr gerne von euch wissen. Wir haben eine Nummer, das ist die 0331 70 97 110. Die könnt ihr auch sehr gerne wählen, wenn ihr zurückgerufen werden wollt, dann sagt das der Emily. Und wenn ihr nicht unter eurem Klarnamen, unter eurem echten Namen hier erscheinen wollt, dann sagt ihr das auch. Dann denkt ihr euch zusammen einen aus. Martin, wir haben schon einige Kommentare auf Facebook bekommen zu dem Thema dieser Sendung. Tobias zum Beispiel schreibt uns: Das Schlimme und Traurige an der Sache ist, dass diese Rassisten nicht vernünftig argumentieren können. Man versucht ja immer, in deren Denken etwas Licht zu bringen, aber wenn man versucht aufzuklären, wird man als Gutmensch oder Ähnliches bezeichnet und es folgen dumme Kommentare. Ich bevorzuge weltoffene Menschen mit Herz und Verstand, schreibt uns Tobias. Und Vincent, unser Anrufer vorhin, hat ja auch gesagt, aus seiner Erfahrung, da nützt Diskutieren nichts mehr. Und du hast dem auch beigepflichtet. Also, weiß ich nicht. Ist das wirklich so? Also finde ich ja sehr traurig. Ich meine, was nützt denn sonst was? Also man muss doch Argumente abgleichen, Argumente widerlegen, sich auseinandersetzen. Weil wenn man immer nur sagt, ihr seid doof, haut ab, ich will mit euch nichts zu tun haben. Ich meine, wenn die Leute immer nur diese Erfahrung auch machen, dass sie gar nicht dazugehören, weiter abgewiesen werden, vielleicht auch in einem Weltbild bestätigt werden. Weißt du, was ich meine? Also das kann ja auch nicht der richtige Weg sein.
Nee.
Okay, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, lass uns gehen. Nein, klar, also zunächst mal ist es so, dass diese Menschen ja eine bestimmte Einstellung haben und die Einstellung anderer Menschen kann man nicht von außen ändern, das müssen die selber tun. Ja, es gibt auch keine Methode zur Produktion erwünschter Menschen. Trotzdem ist es wichtig, ihnen mitzuteilen, dass das, was sie denken, nicht mehrheitsfähig ist oder dass man zumindest selbst zunächst mal nicht einverstanden ist und dass man eine andere Meinung hat. Auf der sachlichen Ebene funktioniert das aber häufig nicht, weil die einfach sozusagen alles abprallen lassen und auch historische Fakten oder was auch immer, Zahlen, Daten, Fakten einfach negieren und sagen, nö, interessiert mich nicht, ist nicht so. Mhm. Ja? Und deswegen kommt man da schwer weiter. Wir hatten ja vorhin schon die Situation oder den Teil des Gesprächs, wo wir gesagt haben, naja, dann muss man eben auch gucken, auf welcher Ebene kann man die denn erreichen? Ja, vor allen Dingen, wenn man ja irgendwie mit ihnen im Gespräch bleiben will, weil man mit ihnen in der Familie oder im Verein oder in der Schulklasse weiterhin verbandelt sein will.
Vielleicht jeden Tag im selben Bus sitzt.
Genau, so. Also muss man sich dafür interessieren, wie es zu dieser Einstellung kommt. Was treibt die dahin? Warum sind die so? Welche Gründe gibt es dafür? Was liegt da an Emotionen, an Gefühl dahinter? Gibt es da eine konkrete Angst? Sind da irgendwelche Dinge, die unter der Oberfläche gar nicht sichtbar sind, die diesen Menschen leiten? Da muss man versuchen ranzukommen. Und das ist auch gleichzeitig das Gesprächsangebot, das man immer wieder machen kann. Ja? Ich finde es nicht gut, was du sagst, aber ich interessiere mich wahnsinnig dafür, warum du es sagst und wie du dazu kommst. Ja, ich möchte wirklich wissen, wie sowas entsteht.
Aber funktioniert das? Also entschuldige, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten und so. Das klingt für mich schon so ein bisschen nach einem Sozialarbeiteransatz, oder? Und man sagt, also okay, ich versuche ja dich zu verstehen oder so, aber also wenn mir jemand mit einem wirklich gefestigten Nazi-Weltbild gegenübersteht, interessiert er sich vielleicht auch nicht dafür, dass ich seine Sorgen ernst nehme, oder? Also wie komme ich dann auf die Ebene, dass der mit Lust hat, mit mir über seine persönlichen Ängste zu sprechen, wenn er schon keine Lust hat, mit mir über Politik zu reden?
Gut, dann muss ich das nochmal konkretisieren. Ich rede jetzt nicht von dem hartgesottenen Hardcore-Nazi. Ja? Da ist nochmal sozusagen was anderes nötig, um mit dem überhaupt ins Gespräch zu kommen. Denn im Zweifel holt er die Keule raus, wenn es ihm zu bunt wird in so einer Diskussion. Das hatten wir ja eben auch schon. Also da ist dann überhaupt nicht zu reden. Wenn wir aber über den Alltagsrassismus, über rassistische Einstellungen, über latent, vielleicht in die rechte Richtung sozusagen tendierende Menschen reden, dann ist es durchaus so, dass man versuchen kann, da dran zu kommen. Ja? Das ist sicherlich dann auch nochmal abzuwägen im Einzelfall.
Mhm.
Das ist natürlich ein sozialarbeiterischer Anspruch oder Ansatz. Dazu stehe ich aber an der Stelle auch, weil anders geht's nicht. Ja? Wir kommen nur über Gespräche weiter.
Macht ihr Erfahrungen mit Rechtsextremismus, mit Rassismus, mit Leuten, die aus eurem Umfeld in die rechte Szene abwandern, die anfangen, rechte Sprüche zu machen, die auf einmal ein politisches Weltbild an den Tag legen, womit ihr nicht einverstanden seid, wo ihr ja manchmal nicht so richtig wisst, was ihr machen sollt, oder aber wusstet und wisst, was ihr tut und Lust habt, uns davon zu erzählen? Wir würden sehr gerne mit euch telefonieren. Ist mir schon klar, das Thema ist erstmal macht nicht jeder, zum Glück nicht jeder, solche Erfahrungen. Das ist ja auch gut so und schön so. Und dann ist es natürlich auch nicht so ganz einfach, davon zu erzählen. So, deswegen nochmal das Angebot an euch. Also ruft gerne unter einem falschen Namen an. Und dann ja, ist das noch eure Stimme über so eine Handy-Telefonverbindung. Die muss dann auch nicht unbedingt jeder erkennen. Erzählt uns ein bisschen was, wie das bei euch abgeht. In eurem Kiez, in eurem Dorf, in eurem Viertel, in eurer Schule. Welche Erfahrungen ihr macht und wie wir vielleicht euch auch ein bisschen helfen können. Und vielleicht, Martin hat eine Menge Erfahrung mit dieser Online-Beratung. Beratung, wir vielleicht euch auch so ein paar Dinge an die Hand geben können, ja, wie man nächstes Mal irgendwie besser aus der Sache rauskommt, ein besseres Gefühl hat oder vielleicht sogar auch Einfluss nehmen kann. 0331 70 97 110. Martin, dieser Fall zum Beispiel, also ich sag mal jetzt so einen fiktiven Fall, um bei dem zu sein, wo wir gerade waren, mein Bruder oder mein Sohn, auf solcher Perspektive auch immer, jemand aus der unmittelbaren Familie fängt an, Musik zu hören, die sein Weltbild prägt, der ist 17 Jahre alt oder von mir aus auch erst 15 Jahre alt, der fängt an, das nachzureden, nachzulabern und so. Was mache ich dann? Also ich schreibe dir jetzt eine Mail an deine mobile Beratung und sage, so sieht's aus, mein Bruder ist so drauf, ich versuche mit dem zu reden, ich versuche mit dem Tagesschau zu gucken, gemeinsam will er nicht, lässt sich auf nichts ein, sagt, leck mich, du hast keine Ahnung, Ausländer raus. Was mache ich dann? Ich würde es gerne mal so ein bisschen konkret machen.
Das ist ja auch richtig, nur bedauerlicherweise kann ich dir natürlich darauf keine konkrete Antwort geben. Es gibt keine Patentrezepte. Es kommt tatsächlich darauf an, in welchem Verhältnis stehen die beiden zueinander, wie ist die Beziehungsstruktur überhaupt, können die miteinander reden, sind die Verhältnisse so verhärtet, dass eine Diskussion gar nicht möglich ist, wo sind da sozusagen die Ansatzpunkte und die Ressourcen? Ja, im Idealfall ist es so, dass das zwei Brüder sind, die sich mögen und die einander in Zuneigung gegenüberstehen und auch in der Lage sind, darüber zu reden. Und dann wird man sicherlich mindestens herausfinden können, wo die Motivation für diese Haltung liegt und für diese Orientierung. Denn die gibt es immer. Ja? Mhm. Niemand kommt als Nazi zur Welt. Es gibt immer irgendeinen Grund, warum der sich dahin orientiert. Das sagen wir auch unseren Eltern immer. Es ist die Frage, worum es dabei geht und was dahinter steckt. Manchmal sind es, oder es gibt da keine Faustregeln oder ich will da nichts pauschalisieren, aber sehr, sehr häufig geht es da auch um Anerkennungsdefizite. Da geht es um etwas, was die rechte Szene eben bietet. Da geht es um ein Gefühl von Dazugehörigkeit. Da geht es um ein Gefühl von einem Teil von etwas Besonderem zu sein und so weiter. Die Frage ist, was treibt den Jugendlichen an? Mhm. Und die muss einen Bruder genauso rausfinden wie eine Mutter oder ein Opa oder ein Onkel. Und das geht nur übers Gespräch. Und wenn Gespräche nicht mehr möglich sind, dann muss man eben sozusagen andere Wege einschlagen. Fakt ist, gerade in der Familie ist die Kommunikation das Entscheidende und der familiäre Zusammenhang oder auch die elterliche Liebe oder die brüderliche Liebe ist eine gewaltige Ressource in einem solchen Konflikt. Mhm. Aber es ist nicht von heute auf morgen zu lösen. Das geht manchmal über Jahre.
Das heißt aber, du würdest schon den Weg wählen, dass man prinzipiell die Leute erstmal weiter auch anerkennt, sie nicht isoliert, sie nicht ausschließt, denn so rum könnte man es ja auch denken, wenn man Leuten, die so ein Weltbild mit sich rumtragen, nur oft genug zeigt, nein, ihr seid hier in unserer Mitte gar nicht willkommen, wir wollen gar nicht, könnte sie das auch vielleicht zum Nachdenken bewegen, oder?
Unter Umständen. Ich glaube aber eher, dass es sie noch mehr radikalisiert und dass sozusagen die andere Seite ja genau daran arbeitet und sagt, sieh mal an, wie die sich dir gegenüber verhalten. Komm mal lieber zu uns. Bei uns geht's dir besser. Wir bieten dir das, was du brauchst und wir haben alles da, was du dir suchst und was du suchst und was du dir wünschst. Da bleibt nichts übrig. Man muss versuchen, da die persönliche Beziehung zu finden und zu nutzen. Und da aber deutlich auch zu unterscheiden zwischen Zuneigung, elterlicher Liebe, brüderlicher Liebe und klarer Abgrenzung. Man kann doch sagen, du sollst hier nicht sein, du darfst hier nicht in diese Wohnung mit deinen Springerstiefeln. Ich möchte nicht, dass du deine Kumpels hier mit reinbringst. Ich möchte nicht, dass in meiner Wohnung diese Musik gehört wird. Ich will nicht, dass hier Hakenkreuze an der Wand sind und so weiter und so fort. Ja, ich schätze dich weiterhin als Sohn. Das, was du da vor dir herträgst gerade an Einstellung, ist mit mir nicht zu machen. Ich stehe woanders. Mhm. Und dann muss man auch klar sagen, wo man steht.
Mhm. Okay, also wenn der andere sich dann komplett verweigert einer Diskussion oder einem Gespräch, was mache ich denn eigentlich, wenn der andere sich zwar darauf einlässt, aber ich merke, ich komme so, also er muss ja nicht unbedingt meine Meinung annehmen. Es geht ja nicht darum, du hast ja schon gesagt, so ein Patentrezept zur Fabrikation geneigter Menschen oder so ist noch nicht erfunden. Es geht ja darum, ja, dass es gewisse Grundwerte gibt. Ich glaube, so meint ihr es auch mit der Beratungsstelle, die in unserer Gesellschaft als unveräußerlich gelten sollten. Da gehört also das Ablehnen von der Menschenfeindlichkeit, von Rassismus, von Chauvinismus, Überhöhung dazu. Und das ist so ein, ja, so eine Mitte, auf die man sich einigen muss und sowas. Mehr, der kommt da gar nicht von runter, ne? Was mache ich dann? Also ja, er spricht mit mir, aber ich erreiche nichts.
Dann muss ich Geduld haben. Also es ist tatsächlich leider so. Ja, diese Prozesse dauern. Die Einstellung der Menschen können die nur jeweils selber ändern. Ein überzeugter Rechtsextremismus ändert seine Einstellung, wenn er ins Zweifeln gerät, wenn er Widersprüche entdeckt, wenn er merkt, die Realität deckt sich nicht mit dem, was die Ideologie verspricht oder was er sich davon verspricht, dann fängt er an zu zweifeln. Und dann ist natürlich der familiäre Rückhalt, die Bindung an die Familie, Beziehungen zu guten Freunden oder Verwandten, wirklich eine entscheidende Ressource, um da dann natürlich und da zu helfen, dass er da oder diese Zweifel dann weiter zu verstärken. Mhm. Und dann ihn peu à peu da rauszuziehen.
Matze aus Leipzig in der Leitung. Hallo Matze.
Hi.
Matze, welche Erfahrungen machst du mit Rechtsextremismus, mit Rassismus in deinem Umfeld?
Oh, also ich habe jetzt schon
Emily, die Redakteurin.
Mit der Emily, genau, habe ich ja auch schon ein bisschen was gesagt und dann.
Das Ding ist bloß, das wissen wir nicht, was ihr beide da besprochen habt.
Ja, ist richtig. Wenn ich mal ganz weit zurückgehe sogar, dann gehe ich mal so in meine Jugendjahre zurück, wo ich in Brandenburg groß geworden bin. Ich sage jetzt auch mal den Ort, das ist Pleffer. Das ist so Grönen-Merzdorf, die Ecke, und das war damals so, wie es auch nebenbei noch von Freunden oder ehemaligen Klassenkameraden verfolge, immer noch eine Hochburg der Nazis, sage ich jetzt mal. Und ich hatte, wo ich in der 10. Klasse war, eine Freundin, die war Punkerin und die war in Etzewerda auf dem Gymnasium. Und ihr könnt euch den Spießrutenlauf, den ich durchgangen habe in dem Dorf, gar nicht vorstellen. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Und es ist mir damals wie heute, genau heute auch passiert, dass ich gefragt werde, ob ich links oder rechts bin. Alleine diese Frage ist für mich damals wie heute schon absolut hirnlos. Total hirnlos und dumm gewesen.
Naja.
Und ich habe damals wie heute gesagt, so, tut mir leid, ich schwimme in keine Richtung. Ich laufe so, also heute würde ich es ausdrücken, ich laufe neben Fluss und schwimme nicht dagegen oder schwimme mit. Aber jedes Mal, wie heute und wie damals, wird es mir negativ gegenübergelegt. Also bist du nicht mit uns, bist du gegen uns, so nach dem Motto.
Aber man könnte
rechts oder links ist.
Also es gibt ja immer Leute, die sagen links, rechts, ich finde beides blöd und das sind Leute, die in der Regel gegen jedwegen Extremismus ist und wogegen ja erstmal nichts einzuwenden ist. Aber wenn ich jetzt dein Weltbild, Matze, mit 30 verschiedenen Fragen abfragen würde, bist du dafür oder dagegen, findest du das richtig oder falsch, dann könnte man dich am Ende in einem politischen Spektrum schon verorten. Also
ja,
das hat ja auch geschichtlich, das kommt ja auch irgendwo her. Das ist ja kein Instrument, was sich jemand ausgedacht hat, sondern es gibt ja nun mal eben diese Bandbreite an Meinungen und Haltungen, die sich dann da zusammenfassen lässt. Also das, oder? Also warum findest du es so idiotisch mit rechts und links? Weil ich denke, wenn ich jemanden so nicht mehr, weil das nimmt mir auch die Möglichkeit, jemanden als rechts zu identifizieren und damit auch zu sagen, nein, mit eben diesem Gedankengut möchte ich nichts zu tun haben. Oder
ich finde es idiotisch. Also wir haben ja schon mal vor einer Weile miteinander gesprochen, so muss ich sagen, und ich finde es idiotisch einfach bloß, weil ich sehe, dass mein Weltbild ist so, ich bin Terraner, ich bin Bürger dieser Erde. Und ich bin hier geboren und ich darf hier leben und machen, nicht machen, was ich möchte, aber ich darf leben und so, wo ich möchte gerne. Mhm. Und ich darf meine Meinung, also ich habe definitiv keine radikale Meinung, im Gegenteil. Also wenn es nach mir ginge, würden wir Menschen schon lange uns geeinigt haben und wie soll ich das jetzt ausdrücken? Das ist so, als ob wir uns wir werfen uns einfach nur mit Schmutz.
Naja,
ist es nicht.
Okay, aber es geht ja in diesem Fall, worüber wir reden, nicht um rechts oder links oder ist jetzt die Partei besser oder die, sondern es geht ja wirklich darum, wie gehen wir mit Leuten um, die ein offen, mehr oder weniger offen rassistisches Weltbild haben, was eben andere Leute aufgrund banaler Merkmale stigmatisiert, ja? Also und was offensichtlich auch, Matze, ganz klar deinen Grundwerten widersprechen würde.
Absolut, wenn ich jetzt stimmt, da hast du recht. Also wie gehe ich mit den Leuten um? Also im Gegenteil, ich tue die nicht ignorieren. Ich tue die auf jeden Fall erstmal für voll nehmen und dann rede ich auch mit denen. Also es ist nicht so, dass ich dann die Meinung teile oder so, aber ich gehe auf die Leute auch mit ein, weil das Schlimmste ist, wenn du die Leute einfach nur ignorierst. Weil dann tust du sie ja letztendlich nur noch, denke ich, dass du sie anstachelst auf eine Art. Weil die fühlen sich dann ausgegrinst und dann haben sie noch mehr Power, um sich noch mehr zu artikulieren, noch mehr Hubschrauber über irgendwelche Städte kreisen zu lassen und so weiter, weil sie mit 300 Mann durch Leipzig laufen und so was. Ich finde es einfach nur lächerlich. Genauso lächerlich finde ich aber auch die Gegenveranstaltungen teilweise.
Matze, wenn ich mal kurz dieses Stichwort ignorieren oder nicht ignorieren aufnehmen darf, weil das natürlich in vielen Situationen wahrscheinlich eine Frage ist, die sich Leute stellen. Martin, soll ich dann nach meinem persönlichen Gefühl gehen, bis wann ich es ignoriere oder was nicht? Was sind deine Erfahrungen? Also weil Matze beschreibt es jetzt so, der sagt, naja, also wenn ich es ignoriere, dann stachelt es die Leute weiter auf. Man könnte ja auch andersrum argumentieren und sagen, du, wenn du dich jetzt über jeden zweiten Spruch aufregst, dann finden die da nur Spaß dran, noch 8 Sprüche zu machen und lass es doch dabei und dann verlieren sie auch so Kindergartenlogik ihren Spaß.
Einfach ignorieren.
Martin, was sind deine Erfahrungen?
Das ist, ich meine, wir müssen ja mal die Kirche im Dorf lassen. Wir sind alles Menschen und es gibt Situationen und Tage, da sind wir besser drauf und es gibt Tage, da sind wir schlechter drauf. Und die Reaktion auf solche Situationen ist häufig ja eine Frage von Sekunden. Ja? Erwische ich den Moment sozusagen und habe jetzt auch eine Antwort parat, die passt und die funktioniert oder nicht? Das kennen wir alle, uns begegnen Situationen in der U-Bahn, da wissen wir hinterher, verdammt, ich hätte eigentlich was sagen sollen oder müssen und uns fällt auch sofort ein, was wir hätten sagen können. Wir haben es aber nicht getan. Ja, okay. So, beim nächsten Mal können wir uns vornehmen, das besser zu machen. Das hat ja noch lange nichts mit Ignorieren zu tun, sondern eher damit, dass man eben auch tatsächlich in dem Moment die Courage haben muss und die Geistesgegenwart. Ich finde aber, so das Ignorieren als Lebenshaltung zu wählen oder als generelles Rezept schon falsch. Also, weil dann lässt man die Leute gewähren und sagt hinterher, die haben ja die Entscheidung getroffen. Ich finde schon, dass man für ein paar Werte und ein paar Prinzipien einstehen kann und ruhig auch sollte. Das muss jeder selber entscheiden, ob er das tatsächlich tut und wie er es tut. Aber es wäre wünschenswert, gerade wenn es um Rassismus oder Rechtsextremismus geht, dass es viele Leute tun. Und zum Glück tun es ja auch viele.
Mhm. Was sagst du, Matze?
Ja, also ich muss jetzt mal gerade sagen, wegen das Ignorieren, das ist so, das Ignorieren ist immer so an die Leute vorbeilaufen, mit so angucken und einfach nur angrinsen und lächerlich dastehen lassen. Das meine ich eigentlich mit Ignorieren, weil ich gehe nicht auf diesen, egal ob es links oder rechts, es ist alles extremistisch. Und was dann auf den Straßen passiert, und das mit dem gehe ich nicht konform, weil es ist egal, ob rechts oder links, egal, ob es radikal, es ist immer radikal und mit Gewalt verbunden. Und ich mag keine Gewalt, überhaupt nicht, egal, ob sie von links oder von rechts kommt. Und es wird immer in Dresden und in Leipzig immer tun sich, ich kenne ja alle beide Seiten, ich habe sie alle gerne.
Das sind alles Menschen,
ja,
meinst du?
Ich bin da groß geworden, das sind Menschen, ja, eben. Und das sind dann nicht, wenn sie auf der Straße sind, ist es ein anderer, aber wenn sie privat sind, sind es schon wieder ganz andere Menschen und so. Die haben alle Kinder und meine Güte und so. Ich will mir da wirklich keine große Meinung bilden und jemanden verteufeln oder so. Also, aber ich finde die Argumente, wenn die Leute dann immer auf die Straße gehen, ob es vom Micha ist, der bei der Antifa ist, oder vom Marcel ist, der halt auf der ganz anderen Seite ist, ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, was ich immer dazu sagen soll. Ich sage immer, ich sitze dazwischen und sage immer, ihr seid doch bekloppt. Das ist doch, können wir nicht vernünftig miteinander leben und irgendwie einen Konsens finden? Und ich finde es schlimm von Marcel seiner Seite zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Facebook immer jeden Tag gucke, was er für Post bringt, wenn da zum Beispiel, es wird ja alles verteufelt bei denen dort. Das sind, wenn es, tut mir leid, darf ich Juden sagen?
Morphel ist, ich meine mich zu erinnern, dass Juden innerhalb der deutschen Verfassung ein Wort ist, was man benutzen darf.
Darf ich.
Es kommt natürlich dann immer auf den Zusammenhang an, aber Morphel ist der aus deinem Freundeskreis jetzt, der bei den Rechten rumhängt.
Nee, ist nicht der Morphel, Marcel.
Marcel,
ja. Aber das ist nur mal,
Was postet der so? Was siehst du? Also bringst uns zu einem interessanten Thema, weil natürlich
das sind die so diese Dinger, so der böse Weltjude und sowas. Und dann, wenn ich sowas immer wieder lese, dann oh verdammt, ey. Aber das ist so, wenn man kennt, so ein lieber Mensch eigentlich, und da bin ich wieder in so einem Zwiespalt. Das ist doch, ich tue doch, ach Mann, das Idiot kann jeder sein, aber menschlich ist doch auch, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, das ist, ich bin so in so einem Zwiespalt drin, weil ich bin, wie gesagt, ich sehe mich selber als Bürger dieser Erde, ich bin Terraner und ich bin auf diesem Planeten geboren und ich darf doch leben und arbeiten in dem Land, wo ich das möchte.
Ja,
gut,
klar.
Jedes Land möchte das nicht, aber ich tue das in den Grenzen, wie ich, oder so, die mir gegeben sind, nutze ich das aus. Und,
aber wenn ich kurz einhacke, aber wenn du einen Freund hast, wirklich einen Freund und er auch keinen Hehl aus seinem ja offensichtlich antisemitischen Weltbild macht und mit dem du ja auch nicht einverstanden bist und mit dem wir allermeisten nicht einverstanden sind, so was auch immer wir von der israelischen Politik halten, also das ist aber ganz anderes, manche schmeißen das immer durcheinander, das ist eine ganz andere Sache. Aber weißt du, ist das dann nicht gerade, Matze, wo du dich als Terraner bezeichnest, als jemand, der sagt, die Menschen sollten sich umarmen, sollten beieinander sein oder so, hast du dann nicht gerade die Pflicht, jemanden, der offensichtlich Werte hat, die diesem Schulterschluss, den du gerne haben möchtest, völlig entgegenstehen, dem auch zu sagen, dass du damit nicht einverstanden bist und den zum Nachdenken zu bringen?
Das weiß er.
Naja, das klang gerade so, als wenn du sagst, Mensch, mir ist das viel wichtiger, dass der lieb zu seinen Kindern ist und dass er sich oft bei mir meldet, als was der da jetzt auf seinem Facebook-Profil verzapft.
Das wissen die alle. Also ich bin wirklich ein ehrlicher Mensch und ich habe auch schon einige Freunde verloren, weil ich einfach nur mal ehrlich bin. Und das tut mir auch nicht leid, sage ich mal im Nachhinein, aber der Marcel, der schätzt mich halt auch, weil ich halt immer so ehrlich bin. Und
Also ja. Doch, also sagst du doch was. Ja.
Ich akzeptiere seine Meinung, weiß auch ganz genau, tue ich nicht, bin ich überhaupt nicht konform, überhaupt nicht. Der weiß auch, was ich für ein Spinner bin. Der sagt immer, ich bin ein Spinner, ich bin ein utopischer Spinner.
Ja. Na gut, wenn man sich als Terraner bezeichnet, Matze, muss man vielleicht damit leben, dass der ein oder andere einen für einen Spinner hält.
Ja, meine Güte, damit kann ich leben. Aber
das habe ich mir gedacht.
Und seine Kleine und so, die ist so lieb. Und Mensch, wenn der mal nicht anfängt, eigentlich sind es Urtels. Das sind alles bloß Idioten, die gar nicht wissen, was sie wollen, finde ich im Grunde genommen. Das ist das Problem eigentlich.
Wäre das die Stelle, Martin, wo du jetzt hinschauen würdest und würdest sagen, naja, ich würde mir jetzt mal angucken, wie gefestigt ist denn dieses Weltbild eigentlich? Inwiefern ist das vielleicht auch ein bisschen heiße Luft, ein bisschen Aufmerksamkeit haben wollen, irgendwas nachgelabert oder so? Muss man mal überlegen, wie ernst man das nehmen soll? Oder ich finde, wenn man so mit von der jüdischen Weltverschwörung anfängt, da wäre für mich jetzt so ein Grenzbereich, wo ich sage, nee, also so nicht.
Voll Deibel.
Nein, aber es ist auch einfach, es ist so historisch so unrichtig und es ist so kontraproduktiv und auch so menschenverachtend am Ende. Ich würde es ungern so stehen lassen. Was
ich glaube auch. Also ich würde da schon intensiv nachfragen, aber ich habe Matze ja auch so verstanden, dass er das macht und dass er eben sagt, dass er damit nicht einverstanden ist. Und ich denke halt, wenn es ein guter Freund ist und es dir wert ist, mit ihm da ins Gespräch zu kommen, dann denke ich auch, dann müsstest du vielleicht doch ein bisschen weiter nachhaken und nicht nur einmal sagen, finde ich nicht gut, du bist bekloppt und ihn seiner Wege gehen lassen. Ich finde schon, dass man da an der Stelle jetzt mal ein bisschen nachhaken könnte als Freund und auch mal abklopfen sollte, ob das mit den eigenen Werten übereinstimmen kann, was der Kumpel da sagt.
Entschuldigung. Ich war schon sehr, sehr viel deutlicher zu ihm. Also ich wollte das jetzt nicht im Radio so. Also ich war schon sehr, sehr, sehr deutlich zu ihm. Und wir hatten auch schon in bestimmten 4 Monate oder 5 Monate Funkstille, weil er einfach bloß bekloppt war. Und ja, dann, ja, aber die kommen immer wieder zu mir zurück. Letztendlich, meine Güte, wir sind alles Menschen auf diesem kleinen blauen Planeten mitten im schwarzen Nichts. Und wir können uns doch mal irgendwann mal zusammenreißen und mal irgendwie aus unserer Neugierde, aus unserer Intelligenz, die wir als Menschen doch vordergründig ja haben, können wir doch mal was Besseres machen als nur Rassismus, sich gegenseitig anzuficken, tut mir leid, und einfach mal einen Mittelweg zu finden, nicht links, nicht rechts, einfach mal den dritten Weg. Den dritten Weg in der Mitte, miteinander friedlich leben, wunderbar vielleicht, Mensch, zu den Sternen zu reisen. Weil wenn wir links und rechts und so gehen, werden wir unseren Planeten nie verlassen.
Naja, aber ich finde, das ignoriert so ein bisschen, Matze, dass, also in meinen Augen zumindest, so eine lebendige Demokratie, von der wir allermeisten Fans sind, ja auch eine gewisse Debattenkultur haben muss. Also es gibt nun mal nicht nur eine Meinung, wir sind Individuen, wir haben verschiedene Prägungen, wir haben verschiedene Haltungen. Und die wollen miteinander debattiert werden, um am Ende zu einem Ergebnis zu kommen oder so. Und ich glaube, das gehört halt auch dazu, dass es so einen Ideenwettstreit gibt oder so einen Richtungswettstreit. Also das ist ja auch nicht nur was Schlimmes. Also man muss sich ja nicht anschreien dabei, aber so eine Diskussionskultur, wo man sich nicht gleich einig ist, ist ja durchaus auch ein hohes Gut, wenn die stattfinden kann.
Richtig. Und die finden es hier in Leipzig sehr viel, finde ich. Deswegen lebe ich so gerne hier.
Persönlicher Abschluss dieses Gesprächs, Matze.
Richtig.
Herzlichen Dank.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und euch. Hab euch gerne.
Bis dann. Matze, wir haben dich auch gerne.
Danke. Ciao.
Alle Terraner dieser Erde mögen Matze.
Fritz.
Hendrik Schröder. Blue Moon.
Zwei Sprechstunden.
Schönen guten Tag, falls ihr euch fragt, was machen die da und worüber reden die da eigentlich bei Fritz? Wir reden darüber, welche Erfahrungen ihr mit Rechtsextremismus und Rassismus macht in eurem Umfeld. Und natürlich, wir sind jetzt mit Matze auf dieses Thema gekommen, natürlich geht es da auch um euer digitales Umfeld. Also natürlich geht es auch darum, was auf eurem Facebook-Profil abgeht bei euren Freunden, was in euren Timelines abgeht in euren sozialen Netzwerken und so, was ihr da begegnet. Matze hat es gerade erzählt, ich finde, das ist echt ein gutes Beispiel und ich habe mir da auch schon manches Mal bei manchen Facebook-Friends, die man vielleicht gar nicht so kennt, die einen über irgendeinen kennen und ja, man ist da halt irgendwie connected und so, schon manches Mal Gedanken gemacht, dass ich dachte, naja, Matze erzählt es so, das sind liebe Leute, die kennt er lange, die posten aber irgendeinen politischen, ganz offensichtlich judenfeindlichen, rechten Kram, mit dem er nicht einverstanden ist. Was mache ich da? Wie gehe ich damit um? Das sind die Themen und die großen Fragen, die wir noch eine Stunde lang in dieser Sendung mit euch besprechen wollen. Wo ihr in eurem Umfeld Erfahrungen macht mit Rechten, mit Rassismus, mit Rechtsradikalismus und wie ihr damit umgeht und wofür ihr vielleicht auch eine Frage habt, denn Martin Ziegenhagen ist zu Gast vom Verein gegen Vergessen für Demokratie und er berät Leute, die eben diese Fragen haben. Das macht er anonym und online für diesen Träger, für den er arbeitet. Wir machen das heute im Radio sehr gerne mit euch. Wir lauschen euren Erfahrungen, wir geben auch gerne mal einen Tipp, eine Einschätzung, besprechen das sehr, sehr gerne und ihr könnt auch hier gerne anonym anrufen unter 0331 70 97 110. Wir quatschen gleich mit Peter aus Potsdam, gerne auch mit euch, vorher Clüso zusammen mit Udo Lindenberg, der morgen Abend im Olympiastadion spielt. 0331 70 97 110, das ist unsere Nummer im Blue Moon und wir möchten gerne wissen, welche Erfahrung ihr mit Rechten, mit Rassismus, mit Rechtsradikalismus in eurem Umfeld macht und wie ihr dem begegnet oder auch nicht begegnet. Martin Ziegenhagen ist zu Gast. Er arbeitet für den Verein gegen Vergessen für Demokratie und macht dort unter anderem Online-Beratung für Menschen, die von Rassismus oder Rechtsextremismus unmittelbar oder eben mittelbar betroffen sind. Traut euch sehr gerne, hier anzurufen, von euren Erfahrungen zu erzählen, gerne auch von euren Unsicherheiten, wie, mit welchem Spruch umgehen. Dafür ist Martin hier, dafür haben wir ein offenes Ohr. Jetzt aber erstmal Peter aus Potsdam, der sich mit uns streiten möchte. Guten Abend, Peter.
Ja, schönen guten Abend.
Ja. Peter, da meine Redakteurin hat mir ja schon gesagt, du bist nicht einverstanden mit dem, wie wir hier dieses
Überhaupt
Thema behandeln.
Nicht.
Dann
Überhaupt
sag
nicht.
Doch mal deine Kritik.
Überhaupt nicht. Also erstmal schon, wenn ihr den Begriff Nazis und Neonazis benutzt, finde ich das schon ein bisschen abartig, ja? Wer ist denn zum Beispiel ein Nazi und wer ist ein Neonazi? Ich bin zum Beispiel, sage ich ganz offen jetzt, ja, ich bin ein national gesinnter Mensch. Ja, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Und da haben wir allen Grund dazu, stolz zu sein. Weil wir ein unwahrscheinlich fleißiges Volk sind, weil wir man kann so viel aufzählen, was wir gegenüber anderen Völkern, möchte ich mal sagen, praktisch im Vorteil haben.
Peter, haben wir uns letzte Woche schon darüber gestritten, wie frei die Presse ist und so? Mir kommt deine Stimme irgendwie bekannt vor.
Wie frei die Presse ist?
Ja, und wer lügt und warum? Nee, über diese USA-Verschwörung haben wir uns gestritten letzte Woche. Kann das sein?
Nee.
Nee, waren wir das nicht? Ah, gut, alles klar.
Nee, das war ich nicht.
Also du bist nationalgesinnt, stolz Deutscher zu sein, weil wir ein fleißiges Völkchen sind. Das würde jetzt nicht meinem Weltbild entsprechen, aber was ist jetzt daran, so schlimm?
Ja, das
ist
nicht euer Weltbild. Das merkt man ja immer wieder, dass ihr, die ihr bei den Sendern angestellt seid, ist das nicht euer Weltbild. Aber ich frage jetzt mal zurück, Hendrik, bin ich dann ein Nazi? Mit meiner Einstellung, bin ich da nach deiner Fasson ein Nazi?
Nein, also wenn, dann wärst du sowieso ein Neonazi, aber auch das nicht.
Ach, Neonazi wäre ich denn. Ist ja,
aber,
das hört sich ja noch schlimmer an.
Peter, jetzt sei doch, guck mal, wir begrüßen dich doch hier so freundlich und wollen gerne ein ganz neues Gespräch mit dir führen. Ich habe doch nur gesagt, wenn, dann wärst du aber auch das nicht. Dann höre auch, wenn ich das sage.
Dann wäre ich auch das nicht.
Nein, warum solltest du das sein? Also es ist in meinen Augen eine Lebenseinstellung, die unsere Welt nicht weiterbringen wird, aber was hat das bisher ja nicht gleich ein Nazi deswegen?
Wieso bringt die Welt nicht weiter? Das verstehe ich jetzt auch schon wieder nicht. Wieso bringt das die Welt nicht weiter? Ich weiß, wie die Politik allgemein läuft jetzt hier in unserem Deutschland. Das Deutsche soll ja allgemein abgeschafft werden.
Von wem?
Man spricht ja im Prinzip kaum noch vom Deutschen, sondern nur noch Europa. Nur noch Europa, Europa, nochmals Europa, weil das unsere Machthaber hier unbedingt wollen, das Deutsche abzuschaffen und dass jetzt wir dafür, aber wie man sieht, wollen wir dann natürlich auch wieder führend in Europa sein. Naja gut, ich meine durch die ungeheuren, und jetzt kommen wir wieder auf den Fleiß, ja, und auf die Ordnung und auf die Innovation der Deutschen und so weiter. Ja, das ist ja nicht ganz umsonst, warum wir nur wirtschaftlich wieder mal die stärkste Macht praktisch mit in der ganzen Welt sind. Ja, das hat ja alles seine Gründe. Ja, und
Peter, mir ist nicht ganz klar, was du uns damit sagen willst. Also wenn wir in dieser Sendung darüber reden, welche Erfahrungen ihr mit Rechtsradikalismus macht, mit Rechten, mit Rassismus, würdest du sagen, das gibt es gar nicht und die Leute machen nicht diese Erfahrungen oder das sind keine negativen Erfahrungen oder was wolltest du beisteuern?
Ich habe schon zu deiner Kollegin gesagt, ja, mir kommt das alles bekannt vor aus DDR-Zeiten, eure Argumentation, die kommt mir so aus DDR-Zeiten bekannt vor, weil man dort uns wollte auch immer ein anderes Weltbild vormachen. Oder im Prinzip, ja, das sollten wir sollten ja damit, ich bin ja nur kein großer Redner, ja, wir sollten da dort überzeugt werden vom Kommunismus. Das ist,
aber wir wollen niemanden von irgendwas.
Kommt, das ist eine Gesetzmäßigkeit, ja, dass nach dem Sozialismus der Kommunismus kommt.
Ja, aber. Und Peter, ja, es geht doch jetzt darum, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie man Rechtsradikalismus und Rassismus begegnen kann. Und ich denke mir, dass du auch nicht für Rechtsradikalismus und Rassismus bist. Also wir sagen jetzt nicht, die Leute sollen links sein oder konservativ, diese jene Partei wählen, das ist uns ja völlig egal. Es geht ja um diese Fragestellung. Also was ist deine Kritik an dieser Fragestellung?
Ja, mir geht es bloß darum, dass man sich vernünftig mit jemandem unterhalten kann, egal ob er rechts, wie er das nun nennt, ich würde sagen nationalgesinnt, ja. Wenn einer Nazi, ich weiß überhaupt, Nazis sind eigentlich, gibt's seit dem Kriege nicht mehr. Das finde ich schon, also ich würde schon mir das gar nicht gefallen lassen. Ich würde zum Gericht gehen und sagen, wenn du mich als Nazi beschimpfst, dann klage ich dich an.
Ja. Aber ja, macht ja auch keiner. Und, also darum geht es ja gar nicht,
euer,
Peter.
Euer und bei euch über den Sender geht da dieses Wort so oft und auch von dem Spezialisten, den du da eingeladen hast.
Ja.
Also da hört man nur immer von Nazis und so weiter. Ich meine, wenn einer auch die Meinung hat, auch wenn sie rechtsextrem ist, ja,
ja.
Aber das ist ein Zeichen, ganz im Gegensatz, wie du vorhin gesagt hast, Hendrik, das wäre keine Demokratie. Im Gegenteil, das ist Demokratie. Das ist gelebte Demokratie.
Was?
Weil wenn jeder seine Meinung sagen kann,
ja,
egal ob die rechts, links oder geradeaus ist.
Ich bin auch nicht dafür, dass diese Leute mundtot gemacht werden. Ich sage ja nur, wie kann man dem begegnen, weil das Grundwerte sind. Und ja, dazu stehen wir. Also wir stehen hier schon und sagen, solche grunddemokratischen Grundwerte, das ist das, wofür dieser Sender steht, für diese Sendung steht und wofür auch diese beiden Menschen, die ja am Mikrofon sind, stehen. Welche Partei oder welche Ausrichtung, das ist völlig egal. Aber natürlich gibt es gewisse Grundwerte. Dazu gehört auch eine Meinungsfreiheit, dazu gehört eine Menschenwürde und so weiter. Natürlich wird die dann auch verfochten. Aber das sind doch minimalste Grundwerte, Peter, von denen ich doch überzeugt bin, dass du die auch gerne haben möchtest in einer Gesellschaft, in der du lebst.
Ja, aber gerade diese Meinungsfreiheit, die wird ja total beschnitten von euch schon wieder.
Warum das denn? Wir reden doch gerade mit...
Wenn einer sehr eine radikale Meinung hat,
dann
gut, da rede ich auch mit dem und sage, du, pass auf,
meine
Meinung
wir doch.
Ist die. Und wenn er das nicht annimmt, dann ist das doch nicht mein Problem. Und warum muss ich jetzt unbedingt einen anderen von meiner Meinung überzeugen, so wie ihr das jetzt immer wieder...
Machen wir doch gar nicht.
Mal wieder sagt, ihr wollt immer mit denen reden und wollt denen die Demokratie beibringen. Und genau umgekehrt ist es. Und gerade
was bei uns meinst, in was meinst du mit genau umgekehrt?
Ja, wenn ich das jetzt vergleiche mit zum Beispiel mit der Le Pen-Partei in Frankreich.
Ja.
Und zum Beispiel die NPD hier, ja?
Ja.
Die ja dann vergleichbar ist mit der, ne?
Ja, naja.
So, denn sehe ich erstmal, dass Frankreich und überhaupt alle Länder ringsum viel freier sind wie die Deutschen. Hm. Also das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. So eine Partei, die Le Pen-Partei, die hat ja immer mehr Zuspruch dort und die wird auch offiziell anerkannt, die wird mit eingeladen, auch von der Regierung her und wird die Frau... die wird dort mit eingeladen und die dürfen da offiziell auch ihre Meinung sagen, auch wenn es nicht im Sinne von der Regierung ist. Aber das ist eine echte Demokratie. Das verstehe ich unter Demokratie. Und nicht das, was bei uns hier ständig wird hier draufgehauen auf die sogenannten Nazis. Das ist ein Zeichen, dass wir überhaupt nicht frei sind. Und wir sind auch kein freies Volk. Wir sind
das unsouveränste
Volk in ganz Europa.
Ich würde mich da gar nicht so...
Darüber wird hier gar nicht, Hendrik, hier wird darüber überhaupt gar nicht gesprochen in diesem Land.
Ich würde, jetzt reg dich doch nicht so auf, mein Gott, wir können doch normal miteinander reden. Ich pfeife dich doch auch nicht so an. Ja, warum? Ich tue dir doch gar nichts.
Nee.
Nachher wirst du wieder sagen, du darfst das alles nicht sagen, dabei redest du hier die ganze Zeit.
Ich darf das nicht sagen?
Nee, sagst du wahrscheinlich nachher, dass du das ja gar nicht sagen darfst, dabei sagst du das. Also Peter, ich kann mich da nur wiederholen. Es geht um minimale Grundwerte und also auf die muss man sich schon einigen können. Und wenn wir von Rechtsradikalismus reden, von Rassismus, dann sind das eben Leute, die ein Weltbild haben, die diese Grundwerte nicht vertreten. So, und
ja, dann ist das ihre Sache.
Weißt du, ja, was heißt ihre Sache? Nein,
wieso muss ich jetzt solchen Leuten meine Meinung aufzwingen?
Musst du ja gar nicht. Ich weiß ja nicht, was du arbeitest, Peter, aber du musst ja gar nicht.
Das geht doch von den Medien nur aus hier.
Auf der Ebene habe ich schon wieder keine Lust. Das ist immer nur ja, von den Medien.
Ich habe keine Lust, ja, weil ihr nur die Medien seid.
Nein, weil mir das zu undifferenziert ist und weil du auch so feindselig bist, Peter, gleich, dass ich habe gar keinen Bock jetzt auf so ein feindseliges Gespräch. Warum?
Wieso feindselig? Ja. Ich sage dir so, wie es ist. So wie es ist, so wie das hier läuft, so wie das hier ankommt beim Volk. Und deswegen.
Du bist das Volk, oder was? So wie Pegida auch dachte, sind das Volk, waren ja, sie gar nicht. Peter, Pegida, mein Studiogast wollte auch gerne mal was sagen. Der Martin, der ist ja nicht umsonst gekommen.
Genau so, Pegida. Ich bin ein begeisterter Anhänger der Pegida. Warum?
Peter, mein Studiogast wollte auch was sagen. Der Martin, der ist ja nicht umsonst gekommen.
Darf ich mal weitersprechen?
Nee, aber wir beide haben jetzt so viel. Jetzt lass Martin doch auch mal zu Wort kommen.
Bitte?
Lass Martin doch auch mal zu Wort kommen. Martin, was wolltest du denn einwerfen?
Na, Peter, ich wollte nur mal kurz zwischenfragen, ob du denn der Ansicht bist, dass, wenn du sagst, in Frankreich sprechen wir ja auch mit der Le Pen-Partei, mit dem Front National, dass wir hier in Deutschland die NPD sozusagen auch in alle Gespräche einbeziehen sollten und
ja, selbstverständlich. Mhm. Das ist eine offiziell zugelassene Partei, genau wie alle anderen. Die hat bestimmte Grundwerte, hat sie natürlich auch. Die hat, ich nehme an, die wird auch ein Statut haben.
Nimmst du an?
Nicht, nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht drin.
Aber wäre es nicht sinnvoll, zunächst mal zu lesen, was die für ein Statut haben und sich vielleicht auch zu erkundigen, was da noch so dahinter steht? Unter Umständen lehnen die ja die Demokratie ab.
Ja, also ich kann das jetzt nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall ist es nicht.
Aber ich kann es beurteilen und ich möchte dir mal klipp und klar sagen, die NPD ist eine Partei, die unser herrschendes Gesellschaftssystem, unsere Demokratie, unsere Freiheit abschaffen möchte. Das ist belegt.
Das stimmt doch gar nicht.
Doch, das stimmt. Das ist belegt.
Das steht doch nicht in Ihrem Statut.
Das steht nicht in Ihrem Statut und steht nicht in Ihren Papieren. Das,
na, wo steht's
dafür
denn?
Dafür gibt es aber belegte Zitate, dafür gibt es Tonaufnahmen und so weiter. Das ist ein Fakt. Und
Tonaufnahmen?
Das, ja, und darum geht es. Ja?
Darum geht
diese Parteien, mit denen sollte man vielleicht besser nicht reden und mit Menschen, die die Demokratie ablehnen, die die Demokratie beseitigen wollen, die unsere Freiheit sozusagen einschränken wollen, die uns unsere Rechte nehmen wollen, die gegen den Gleichwertigkeitsgrundsatz verstoßen, mit denen wollen wir in der Tat nicht reden. Die werden wir bekämpfen. Wir werden sie zu Wort kommen lassen. Wir lassen sie zu Wort kommen. Das ist nämlich die Stärke der Demokratie, dass er auch ihre Feinde zu Wort kommen lässt. Aber wir werden sie bekämpfen. Ganz nach dem Grundsatz, den schon in der Aufklärung, in der Französischen Revolution Danton vor sich hertrug oder gesagt hat, ich werde sie bis an mein Lebensende bekämpfen, aber ich werde mit der gleichen Kraft dafür kämpfen, dass sie ihre Meinung sagen dürfen. Und genau das tun wir und nicht mehr.
Ja, und das ist ja gerade das Schlimme. Wenn ich da schon das Wort höre, bekämpfen. Ich bekämpfe eine offiziell zugelassene Partei, die in einer eigenermaßen demokratischen Wahl, so demokratisch ist die auch gar nicht mal, aber offiziell ist die zugelassen, wird von so und so viel 1000 Leuten gewählt oder 100.000 oder Millionen wegen mir auch. Ja, und deswegen muss diese Partei genauso akzeptiert werden wie jede andere Partei.
Warum?
Erst dann können wir sagen, wir sind eine Demokratie. Aber wir sind sie ja eben nicht,
nein,
die Demokratie.
Aber guck mal, Peter, eingangs gesagt, aber Peter, das geht nicht auf. Das geht nicht auf, weil wenn die NPD eine Partei ist, die sich eigentlich dafür ausspricht, eben diese Freiheit, diese Vielfalt abzuschaffen, so, dann ist es doch genau der richtige Weg zu sagen, ja, die Demokratie erlaubt es, dass diese Partei gewählt wird, existiert, sogar in Parlamenten sitzt, aber natürlich werden wir alles dafür tun, dass die Werte, die diese Partei vertritt, nicht die allgemeinen Werte werden. Das ist doch genau der richtige Umgang dann damit.
Ja, also, weil habt ihr doch nicht zu sagen, das ist doch Sache der Menschen, der Bevölkerung, ob sie auf der Seite zu der Partei hält oder ob sie die Partei wählt oder ob sie die Partei wählt. Das ist eine reine Demokratie. Und so muss es auch sein.
Nein, das ist ja, ja, aber die Meinungsbildung muss doch auch irgendwo stattfinden.
So ist es in Dänemark, so ist es in allen in allen Ländern, allen nur benachbarten nicht, oder was? Ländern, bloß nicht in Deutschland. Ja, jetzt werdet ihr natürlich wieder damit ankommen und werdet sagen, naja, in Deutschland, da gab es ja den Nazi-Hitler und der hat ja die Welt ins Unglück gestürzt und so weiter.
Wäre ich jetzt nicht mit angefangen. Henrik,
wir sind mit auf der ganzen Welt das Volk, was am meisten geliebt und geachtet wird.
Geachtet bestimmt, geliebt bin ich mir nicht so sicher.
Ja, da bin ich mir ganz sicher. Das wurde schon, das ist schon oft mal, das ist bekannt durch, du wirst ja auch viele Leute haben oder bist selber viel im Ausland. Dann wirst du das auch erfahren. Und ich meine, das muss ich schon sagen, dass unsere Regierungen ja auch sehr viel dafür tun. Also die tun ja mehr fürs Ausland als für die Deutschen selber. Da darf ich gar nicht erst wieder erinnern, was hier in Ostdeutschland los ist.
Das war die Meinung.
Wenn ich das schon höre, in Griechenland, da hat sich eine Frau beschwert, ja, die hat erst 1.800 Euro Rente gehabt, jetzt hat sie nur noch 1.000. Mensch, Kinder, mein Opa, der wäre froh, wenn er 1.000 Euro hätte an Rente. Der kriegt 750 Euro Rente
und
hat gearbeitet schwer. Das muss man sich mal vorstellen, was hier los ist in diesem Staat.
Das war die Meinung von Peter aus Potsdam. Vielen Dank dafür, Peter. Schönen Abend.
Schönen Abend.
Jetzt ist er wieder sauer. Ich habe schon ein paar Mal mit Peter telefoniert und man redet und man diskutiert und man lässt ihn seine kruden Dinge erzählen und am Ende ist er sauer, dass man ihm nicht die komplette Sendung widmet. Ich kann es nicht ändern. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Wir möchten mit euch ins Gespräch kommen, welche Erfahrungen ihr mit Rechten, mit Rechtsradikalismus, mit Rassismus macht in eurem Leben, in eurem Umfeld und wie ihr dem begegnet. Zu Gast ist Martin Ziegenhagen vom Verein gegen Vergessen für Demokratie. Er führt mobile Beratungen durch. Wir haben vorhin über mobile Beratung in Sachsen und so weiter geredet. Eine Online-Beratung durch anonym von Leuten, die eben direkt oder mittelbar davon betroffen sind, von eben diesem Problem. Und ich lade euch ein, anzurufen und von euren Erfahrungen zu erzählen. Als nächstes in der Leitung ist Felix aus Berlin. Guten Abend, Felix.
Ja, schönen guten Tag. Hallo.
Felix, warum hast du angerufen?
Ja, also einmal, ich bin in Zossen aufgewachsen und wollte so ein bisschen über meine Erfahrungen reden. Vielleicht wisst ihr das, in Zossen ist ja das Haus der Demokratie abgefackelt worden von Neonazis. Und ich selbst habe mich dagegen engagiert gehabt, schon im Vorfeld. Und wie sagt man das? Also ich finde, wenn man so aufwächst und lebt in einem Dorf oder in der Stadt, wo sozusagen permanent Angst haben muss vor Übergriffen von Nazis etc. pp., dann fängt man an, sich sozusagen anders auch zu verhalten. Und das wollte ich vielleicht kurz so sagen. Also man steigt zum Beispiel in den Bus und guckt sich an, wer sitzt da eigentlich drin und setzt sich immer direkt an die Tür, dass man da immer sehr schnell wegkommt, aus diesem Bus raus, wenn er hält und Leute einsteigen, die man kennt oder die einen selbst kennen und nicht so freundlich gesinnt sind oder man,
genau. Das heißt also, das sind Erfahrungen, die du relativ akut noch gemacht hast oder ist das von früher, was du erzählst?
Das ist jetzt von früher. Ich rufe aber eigentlich nochmal wegen einem anderen Grund an, nämlich aus einem Fall aus meiner Familie, weil ich habe eigentlich ganz gut genossen gelernt, wie ich mit Nazis umgehe und auch mit Rassisten. Ich trete ihnen relativ offensiv entgegen, sage ihnen, dass mir meine Meinung nicht passt und oder ihre Meinung nicht passt und sage ihnen halt, genau, dass das so nicht geht. Aber bei der Familie finde ich das anders. Ich habe einen Onkel und dieser Onkel war, mit dem habe ich mich immer sehr gut verstanden, eigentlich eine ganz klare, er hatte eigentlich immer eine ganz klares Weltbild, mit dem ich auch ganz gut klarkam und auf einmal, also so, es war im Januar, erzählt er über, dass die Ausländer alle herkommen und ihm die Arbeitsplätze wegnehmen, vor allem, also er hat viel auch durcheinander geworfen, Asylbewerber, die herkommen, um ihm die Arbeitsplätze wegzunehmen und ich war da total unvorbereitet und habe dann einfach gesagt, hier, das ist so ein Quatsch, ich habe die Wohnung verlassen, bin weggegangen und habe mich seitdem sozusagen auch nie wieder mit ihm auseinandergesetzt, beziehungsweise habe es vermieden, mich mit ihm weiter zu treffen, aber das ist natürlich auch kein Zustand, ne? Und meine Frage wäre so ein bisschen auch an den Experten, wie geht man damit um? Also ich muss sagen, ich bin da total überfordert mit.
Bei Experten runzelt er ein bisschen mit der Stirn, aber ich glaube schon jemand mit viel Erfahrung, wenn man das so sagen darf.
Wie bitte?
Ja, der Experte, hallo, ja. Der runzelt mit der Stirn, weil er erstens die Situation selber kennt aus dem eigenen Leben und aus der eigenen Familie, und das ist eine verflucht blöde Situation, und ich kann nur zustimmen, der Zustand, der da jetzt offensichtlich bei dir eingetreten ist, der ist nur überhaupt nicht befriedigend, ne? Also man geht sich aus dem Weg, man spricht nicht mehr drüber, man hofft irgendwie bei der nächsten Familienfeier das Thema entweder zu umschiffen oder sich auch da aus dem Weg zu gehen oder vielleicht gar die Veranstaltung zu schwänzen und so weiter und so fort.
Genau, ja.
Ja. Und was bleibt aber übrig? Übrig bleibt eigentlich nur, nochmal anzuknüpfen, nochmal zu sagen, du hör mal, mich hat das ziemlich bewegt, im Nachhinein berührt auch, was du da gesagt hast. Ich schätze dich als Menschen total sehr, total, und jetzt bin ich doch mindestens irritiert und vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Und das liegt daran, dass, und dann kann man ja erklären, wo man selber steht und welche Schwierigkeiten man mit der Haltung hat, und dass man sich total wundert, weil man den Menschen anders kennt und eigentlich dachte, dass er anders drauf ist, und mal fragen, wie es denn dazu kommt und was dahinter steht an Befürchtungen. Also wenn es um Arbeitsplätze geht, vielleicht hat er ja wirklich Angst auch um seinen Arbeitsplatz, vielleicht ist er ja von Rationalisierung bedroht und. Und dann neigen die Menschen eben manchmal dazu, die einfachen Lösungen zu suchen, um eben die großen Probleme der Welt irgendwie auf irgendwie zu reduzieren und in den Griff zu kriegen.
Naja, war ja sonst nicht so. Also er arbeitet jetzt seit 10 Jahren sehr prekär, muss ich zugeben. Mhm. Also Leiharbeit und immer wieder wechselnde Arbeitsstellen. Aber aus meiner Sicht hat er immer relativ klar, wo er sagte, okay, es gibt bestimmte Politiken, es gibt bestimmte unsoziale Verhältnisse, die einen bevorzugen und die anderen nicht, aber hat das sozusagen nie nationalistisch oder rassistisch aufgeladen, sondern hatte sozusagen relativ, ja doch, einen politischen Standpunkt in der ganzen Geschichte, der mir jetzt auf einmal abhanden kommt bei ihm, ne? Also ja. Und dann denke ich mir so, also was ist da passiert? Was sind da für Einflüsse auf einmal? Und dann weiß ich nicht, wie ich da an ihn herankomme, wenn ich ihn so 2-3 Mal im Jahr treffe oder 4-mal im Jahr. Aber er also vielleicht sozusagen Einflüssen ausgesetzt ist, die sozusagen permanent auf ihn wirken. Und dann ist die Frage, kommt man da überhaupt noch ran? Oder ja. Ist es beim nächsten Mal nicht noch schlimmer?
Ja, das kann ich natürlich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen. Ja. Ich würde sagen, da kommt man immer dran. Und so wie du ihn beschreibst und so wie du euer Verhältnis beschreibst, ist es ja tatsächlich so, dass es von einer gewissen Wertschätzung getragen ist. Und dann glaube ich schon, dass es mindestens wert wäre, mal nachzufragen, eben genau das, was du gerade gesagt hast. Was ist da passiert? Ja, welchen Einflüssen bist du einerseits ausgesetzt und andererseits welcher starken Belastung unterliegst du? Also wenn du sagst, er ist in schwierigen Verhältnissen, dann ist es natürlich auch etwas, was mit dem Menschen macht und was sie auch verändert. Und der Mensch neigt in seiner Not, das sagte ich ja eben schon, zur Komplexitätsreduktion sozusagen, ja. Und sucht die einfachen Lösungen. Und da geht es eben dann tatsächlich darum, mit Fingerspitzengefühl auf der einen Seite Verständnis für die konkrete Situation zu zeigen und auf der anderen Seite aber sich trotzdem abzugrenzen von der Lösung, die er für sich da zunächst mal sieht. Und ja, das ist ein zäher Aushandlungsprozess, der anstrengend ist und wo man dazu neigt, den auch gerne mal zu vermeiden. Aber ich halte in dem Fall es durchaus für wert, das zu versuchen.
Felix, hast du denn eigentlich für diesen Onkel durchaus noch so familiäre, freundschaftliche Gefühle? Also würdest du dir schon wünschen, dass er anders drauf wäre, dass er wieder anders drauf kommt, oder leidet sozusagen auch schon deine Zuneigung jetzt extrem darunter?
Also ich würde schon sagen, ja klar, also man kriegt auf einmal einen Abstand. Ne? Mhm. Also ich glaube, das muss man schon sagen, weil ich begegne so einen Menschen halt eben nicht unbedingt in meinem näheren Umkreis, sondern so eine Leute kenne ich halt aus politischen Auseinandersetzungen, gerade die wir in Zossen geführt haben, auch mit normalen Bürgerinnen in Anführungszeichen, wie sie sich auch immer nennen, wo man dann so jemanden aber auf einmal in der eigenen Familie hat, dann sagt man natürlich, okay, dann nehme ich jetzt erstmal Abstand, ne? Also dann fängt man an, einen bestimmten Abstandsverhältnis aufzubauen. Und so, ansonsten würde ich ja sagen, okay, dann fährst du halt wieder zu den Familientreffen, aber zurzeit finde ich mich da auch so ein bisschen rum, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, kann ich total nachvollziehen, aber ich sag's ja am Anfang schon, das ist eine Frage der Abwägung. Ja? Ist es dir das wert? Genau. Oder kannst du das gut aushalten, dass du den jetzt sozusagen für dich erstmal aussortierst? Das ist etwas, was auch legitim ist. Also wie gesagt, wir sind nicht verpflichtet, jedes Mal in die Bütt zu gehen und jede Auseinandersetzung anzunehmen. Es ist wünschenswert und begrüßenswert und wir stärken jeden den Rücken, der es tut. Aber wir haben auch Verständnis dafür, wenn einer sagt, nee, also tut mir leid, dafür habe ich genug anderes im Leben zu tun. Ich möchte da eigentlich einfach nur einen klaren Schnitt machen. Das ist dann in Ordnung.
Wie ist denn eigentlich die Reststimmung, Felix, dann bei so in der Grillrunde oder an der Kaffeetafel oder was auch immer, wie ihr dann so zusammensitzt? Also wird das dann ansonsten so hingenommen oder gibt es dann Gemurre oder Schenkelklopfe oder egal oder ach, jetzt halt einen Mund oder...
Also allgemein.
Du siehst ihn ja nicht, also oder die Situation, in denen der das jetzt so von sich gegeben hat, oder das wart ihr ja nicht zu zweit, nehme ich mal an, sondern waren ja auch noch andere von der Familie mit dabei. Genau. Wie war da so die Stimmung? Also ist das sauer aufgestoßen oder wurde das ignoriert? Oder?
Naja, es ist halt das, also ich fand es halt dahingehend auch sehr erschreckend, weil es so das Typische war. Jetzt streitet doch nicht. Ach, ihr verderbt ja alles. Und ich bin, also man selbst ist dann der Schuldige, wenn man halt dann offensiv dagegen auftragt und sagt halt, das, was du erzählst, ist halt scheiße so. Mhm. Das ist halt Rassismus, offener Rassismus. Und dann ist man halt derjenige, der den anderen beleidigt hat oder den anderen die Stimmung verdorben hat in dem schönen Familienbeisammensein. Und genau, also es ist dann nicht unbedingt so, dass dann... Auch die Familie, also klar, es gibt Familienmitglieder, die dann sagen, ja, das ist Rassismus, ist scheiße, auf jeden Fall. Aber es gibt auf jeden Fall auch Familienmitglieder, die sagen, ja, du verdirbst die Stimmung. Ja, das gibt's auch. Und das ist dann umso schwieriger, wenn man beim nächsten Mal hingeht und dann natürlich, also deshalb gehe ich auch nicht hin, weil ich die Stimmung ja auch nicht verderben will. Oder wo ich euch dann sage, okay, ich habe jetzt auch keine Lust, wieder so ein Buhmann zu sein. Nur weil ich sage, das ist Rassismus.
Ja. Deine persönliche Entscheidung, auf jeden Fall.
Genau, ja. Ja.
Felix, vielen Dank für den Anruf. Wir machen mal Nachrichten.
Vielleicht kurz, weil das in der Diskussion vorher aufgekommen
dann war. Dann lass uns das nach den Nachrichten machen. Bleib kurz dran.
Okay, ja, okay? Dann lassen wir erstmal die Nachrichten machen.
Gut, bis gleich. Also schon 5 Minuten drüber. Emily schaut schon neugierig durch die Scheibe, wann er denn wohl soweit ist, der Schröder. Jetzt.
Fritz.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder, wie immer am Montagabend und mit Martin Ziegenhagen vom Verein gegen Vergessen für Demokratie, der für Menschen, die von Rassismus oder Rechtsextremismus betroffen sind, Online-Beratungen durchführt, unter anderem. Und genau das ist unser Thema, Rechtsextremismus, Rassismus und an welchen Stellen in eurem Leben der eigentlich vorkommt oder die vorkommen und wie ihr dann damit umgeht und welche Fragen ihr dazu habt, vielleicht welche Unsicherheiten, wie man damit umgehen sollte, was dann das Richtige ist. Ist das schon bedrohlich? Ist das gefährlich? Soll ich dann meinen Mund aufmachen? Ich weiß nicht genau, ich will mir auch mit keinem versauen. Ich habe Angst, das und habe ich überhaupt recht? Und alle diese Fragen kennen wir, kennt vor allen Dingen Martin sehr, sehr gut. Und bis Mitternacht haben wir noch Zeit, eure Geschichten zu hören, eure Fragen zu beantworten. Felix wollte aber noch eine Kleinigkeit von uns, bevor dann Tobias dran ist.
Ja,
Felix.
Ich will auch gar nicht die Leitung so lange belegen. Nur so viel, also weil das in den letzten Gesprächen da oder in den letzten Wortbeiträgen irgendwie rausgekommen ist und immer gesagt wurde, ja, Rassismus ist doch irgendwie eine Meinung oder Faschismus ist eine Meinung. Also ich bin, glaube ich, muss sagen, dass ich Faschismus nicht unbedingt als eine Meinung ansehe, sondern als ein Verbrechen. Und jeder, der sozusagen versucht, dieses Verbrechen zu legitimieren, wie auch immer, dem sollte man sehr offensiv entgegentreten und zwar sagen, nein, ich stimme deiner Meinung irgendwie überhaupt nicht überein. Und wenn du das weiter sagst, dann werde ich diesen Raum verlassen, beziehungsweise ich kann mir das nicht anhören, weil das, was du sagst, ist totaler Unsinn so, ne? Und das Verbrechen und das ist böse und das ist eben keine Meinung. So.
Die Grenzen sind natürlich fließend, ab wann jemand tatsächlich als Faschist bezeichnet werden könnte und ab wann jemand einfach nur eine sehr konservative Haltung hat vielleicht, ne?
Naja, also man muss ja schon sagen, wenn jemand irgendwie sagt, die NPD ist ist eine ganz normale Partei, wie jeder andere auch, und aber da drin sind irgendwie starke Verfassungsfeinde, dann kann man auch sagen, die sich ganz offen auf Auschwitz beziehen und sagen, das gab's nicht, dann kann man sagen, das ist falsch und das ist ein Verbrechen, was du gerade machst. So. Und dann muss man das auch. Also dann, oder?
Die Meinung von Felix aus Berlin, würde ich sagen.
Ja, okay. Dann schönen Abend euch.
Schönen Abend dir. Tschüss. Tobias aus Werder ist in der Leitung. Hallo, Tobias.
Hallo.
Grüß dich, Tobias.
Ja, hat er gut gesagt. Ich war ein anständiges Schlusswort, fand ich.
Wer jetzt? Wer, jetzt gerade?
Ja,
Ja.
Aber wir haben ja noch 20 Minuten Sendezeit, was sollen wir machen? Ich kann ja jetzt nicht das als Schlusswort nehmen, Musik spielen.
Nee, ich meine jetzt als Überleitung.
Ach so, okay.
Aber nee, hat er wirklich gut gesagt.
Ja, worum geht's dir, Tobias?
Ich höre jetzt schon den ganzen Abend zu und habe jetzt aus aktuellem Anlass die nächsten 2 Tage frei. Deswegen wollte ich eigentlich nicht anrufen, weil ich die Flasche Wein, die ich vorhin aufgemacht habe, schon fast leer ist.
Ah.
Aber der, ich glaube, Peter hieß er, der davor angerufen hat, der hat ja so ein Sprachrohr, nicht? Der jetzt hier auf die Nation und so stolz war.
Ja.
Also ich will es auf den Punkt bringen.
Versuch es.
In dem Milieu zumindest. Ich bin Hotelfachmann, gelernter. Und in der Welt ist es ja so, dass Hotelfachleute, also deutsche Hotelfachleute, sind ja heiß begehrt, nicht? Wenn man nach Dubai und so guckt, in diese 7-Sterne-Plus-Hotels und so, da werden immer also deutsche Manager und so eingesetzt. Das ist auf der einen Seite richtig, dass man stolz drauf ist, also Nationalstolz ist ja erlaubt. Man sagt, ja, ich komme aus Deutschland und wir sind ein gutes Volk, nicht? Wir machen das richtig. Aber also das Eigentliche, also der Punkt ist ja, dass man auf das stolz sein kann, was man persönlich im Leben erreicht hat. Und dass ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, was Peter von Beruf ist, aber...
Hat er ihn leider nicht gesagt. Ich habe versucht, ihn zu locken, er hat es nicht verraten.
Ist mir aufgefallen. Er wird ja irgendeine Professionalität haben, aber jetzt mal auf meinen Berufsstand dazu ziehen. Die Tatsache, dass deutsche Gastronomen in der Welt beliebt sind oder also begehrte Arbeitgeber sind, liegt ja an unserem Standard, den wir heute hier, wir haben jetzt 2015, die Industrie- und Handelskammer nimmt die Prüfung ab und die legen den Standard fest, auf dem die Leute ausgebildet werden. Was auch immer vor, weiß ich nicht, 70, 80 Jahren mal gewesen ist. Da haben wir alle nichts mit zu tun.
Tobias, es wird so ein bisschen langwierig, wenn ich ganz ehrlich bin, da du dich ja schon auch schon mit einer Weinintus anmoderiert hattest. Kurzum, was willst du sagen?
Man kann, nur weil man in Deutschland geboren ist, nicht stolz sein, ein Deutscher zu sein, sondern man kann, wenn man was erreicht hat, stolz sein. Und so jemand wie der Peter, der muss schon mal was vorbringen, um zu sagen, ich habe das und das erreicht. Ich bin jetzt in Dubai, in Burj Al Arab Manager. Das ist, wofür man in Deutschland beliebt ist, nicht? Wenn man bei BMW irgendwie am Fließband steht und da Motoren produziert, dann kann man darauf stolz sein und kann sich darüber freuen. Aber jetzt dieses Grundsätzliche, ich bin hier in Deutschland geboren und deswegen bin ich in der Welt was wert. Das ist natürlich Käse.
Ja. Okay, verstehe. Verstehe deinen Punkt. Tobias, vielen Dank dafür.
Dankeschön auch.
Tschüss.
Tschüss.
Bis dahin.
0331 70 97 110 die Nummer, falls ihr euch gerne noch einbringen wollt. Ist das eine Diskussion, die du, Martin, interessant findest oder wo es manchmal dahin kommt? Also auf der einen Seite dieses, ich bin stolz, Deutscher zu sein, das wird man ja wohl noch sein dürfen, darf man ja auch. Die Frage ist, wofür das dann gut ist, frage ich mich immer, aber natürlich darf man das. Und dann gibt es aber auch dieses, ich bin kein Rassist, aber. Und dann kommt sehr wahrscheinlich irgendetwas Rassistisches. Also kriegst du auch Anfragen von Leuten, die sagen, ich weiß gar nicht so genau, wie soll ich das einordnen, wie meint der das, soll ich da nachfragen oder soll ich es einfach so stehen lassen? Also kommt sowas auch, weil ich meine, du bist ja jetzt auch nicht die PC und die Gewissenspolizei, sagst den Leuten, was sie denken sollen, sondern du gibst ihnen ja nur Ratschläge, wie sie mit der Situation so umgehen könnten, ne?
Im Grunde genommen versuchen wir in der Beratung einfach nur den Leuten eine Krücke zu sein und sie auf dem Weg zu ihrer eigenen Meinung und zu ihrer eigenen Haltung zu begleiten und zu unterstützen und ihnen ab und zu auch mal einen Spiegel zu sein, um für sie selber vielleicht eine Entscheidung zu treffen oder eine Situation zu verändern. Und wenn die mit diesen Fragen auf uns zukommen, dann fragen wir schlicht und ergreifend nach, was sie denn glauben, was ein Rassist ist oder wann sie denn finden, dass man das nicht mehr sagen darf, dass man stolz ist auf Deutschland und wieso sie das so sehen und womit sie das begründen und so weiter. Und Die Fragen beantworten die Leute dann selbst. Also die, die uns sich an uns wenden, sind die Experten für ihr Problem. Wir sind nur die Experten für die Beratung, für die Methode. Und das funktioniert ganz gut.
Wie ist das denn? Ich kann mir schon vorstellen, dass Leute jetzt da sitzen, die auch gar nicht anrufen, sich aber überlegen, naja, vielleicht, und denken, könnte ich mich auch mal eigentlich wenden an die Stelle von dem da im Radio und so. Sind das so ein paar Chats und so ein paar Mailwechsel und dann ist auch so ungefähr klar, dahin geht die Reise oder begleitet die Leute über Jahre oder wie muss man sich das vorstellen?
Das kommt ganz drauf an. Also es kommen Leute, die benutzen uns als Wikipedia, die kriegen, das ist auch in Ordnung, ja, wenn sie was wissen wollen, eine ganz klare Wissensfrage haben, dann sind das ein, zwei Mails. Normalerweise beraten wir per Mail. Wenn es Leute sind, die auch eine ganz konkrete Frage haben, aber wo wir so ahnen, dass in der Formulierung vielleicht ein bisschen mehr dahinter steckt, dann machen wir dann auch ein Angebot. Da sind es dann vielleicht 3 bis 5 Mails. Und es gibt Leute, die ein ernsthaftes Problem haben, beispielsweise Eltern rechtsextremer Jugendlicher. Und da geht so eine Beratung auch mal 2 Jahre. Und da wechseln wir dann unter Umständen auch durchaus mal das Format. Da gehen wir dann auch mal in den Chat oder machen mal einen Gruppenchat oder so. Das hängt dann wirklich von dem jeweiligen Beratungsverlauf ab.
Passiert das denn dann auch mal, so könnte ich es mir vorstellen, wie ich das hier in der Sendung erlebe oder so, da ruft mich jemand an und ich merke, ist noch jemand im Raum und irgendwann sagt er, du, jetzt komm du doch auch mal hier, red doch auch mal mit ihm und auf einmal hat man jemand anderen an Leitung. Passiert dir das auch, dass meinetwegen eine Freundin, die hat einen Kumpel, der geht Richtung rechts und dann sagt die hier, jetzt red du doch mal mit dem und so, der chat du doch mal mit dem oder was auch immer, passiert sowas?
Naja, also das Problem ist ja, dass in der Online-Beratung sozusagen so eine Kanalreduktion vorliegt. Also wir sehen die Leute nicht und wir hören sie nicht, sondern wir können nur das sehen, was sie uns schreiben, sowohl in der Mail als auch im Chat. Insofern ist es ein bisschen schwierig, dann jetzt auch noch herauszufiltern, ob da jetzt plötzlich jemand anders schreibt. Was aber tatsächlich passiert, das ist ein interessantes Phänomen, das sich aber, glaube ich, auch in einer anderen Beratungssituation so widerspiegelt, ist, dass häufig die Väter oder manchmal die Väter den ersten Kontakt machen, dann aber für die Bearbeitung des weiteren Problems die Mütter dann zuständig sind und da so ein Wechsel stattfindet. Mhm. Das ist aber etwas, was nochmal auf einer anderen Ebene spielt sozusagen. Mhm. Aber für das andere kann ich natürlich, das kann man am Telefon wesentlich besser feststellen, ob da jetzt noch ein Einflüsterer da ist.
Jens ist dran, eigentlich aus Prenzlau, ruft uns jetzt aber aus Baden-Württemberg an. Guten Abend, lieber Jens.
Guten Abend, das ging jetzt aber schnell.
Ging schnell, ne? Ja, das ist jetzt, sage ich ganz offen, so ein Thema, da hat man jetzt nicht immer so die vollsten Leitungen, weil es, glaube ich, auch nicht so einfach ist, dazu anzurufen.
Naja, also ich habe schon dieser wunderbaren Emily, also zauberhafte Stimme. Also die Kurzversion, ich komme aus Prenzlau, das ist 100 Kilometer nordöstlich von Berlin, kurz vor Stettin, und lebe jetzt quasi seit 5 Jahren in Baden-Württemberg und höre jetzt, sag mal, seit einer Dreiviertelstunde zu. Und so böse wie das klingt, also man kann jetzt wieder komplett diese Ost-West-Klischees rauspacken, dass ich hier seit 5 Jahren die Feststellung mache, dass die also ich beschränke mich jetzt mal auf die Ausländerproblematik, dass die Ausländerproblematik hier im Westen gar nicht so krass wahrgenommen wird, wie das, sag mal, im Osten so ist.
Mhm, mh.
Einfach, weil die Ausländer, die hier leben, welche Meinung die auch immer vertreten. Aber Fakt ist, die Türken, die hier sind, die lassen sich 3 Stunden in der Fabrik knüppeln, zahlen brav ihre Steuern und tragen im Prinzip durch ihre Arbeit mit dazu bei, dass irgendwelche arbeitslosen Rechten, die den ganzen Tag nichts zu tun haben und das Maul aufreißen, die Hartz IV kriegen.
Naja, ich bin mir nicht so sicher, ob das so seriös ist, dieser Dreisatz, Jens.
Ja,
ich verstehe, was du sagen willst, aber hättest du es andersrum gemacht, hätte ich gesagt, so eine Quatschrechnung.
Was meinst du jetzt mit Quatschrechnung?
Ja, also, oder ich will sagen, das klingt jetzt markig, aber es klingt mir ein bisschen sehr markig, um jetzt die Wahrheit wieder zu spiegeln. Obwohl ich verstehe, was du mit diesem Bild sagen willst. Erzähl ruhig weiter.
Ja, weil das Ding ist, ich bin ja sehr heimatverbunden und bin mindestens 3-mal oben in Brandenburg. Und ich nehme jetzt meinen Bruder, der ist 9 Jahre älter, der ist 45. Und wenn man den teilweise so hört, was der vom Stapel lässt, gerade so bezüglich Ausländer, da muss ich immer wieder an meinen geliebten Professor Nerdinger aus Rostock denken, der mal gesagt hat, der kam ja ursprünglich aus Bayern, und der hat immer gesagt, das Phänomen im Osten ist, dass da, wo im Prinzip der Ausländeranteil sehr, sehr gering ist, dass da Nazis und Rechtsradikalismus extrem ausgeprägt ist. Einfach, weil viel zu wenig Ausländer vor Ort sind, mit denen man in Kontakt kommen kann, um irgendwelche Vorurteile abzubauen.
Auf der anderen Seite hat zum Beispiel die Stadt Dortmund in Nordrhein-Westfalen in manchen Stadtteilen ein riesiges Problem. Mit Rechtsradikalen hat der BVB, der Fußballverein, ein großes Problem. Mit rechten Ultras, also ganz so Ost-West das aufzuziehen, scheint mir dann auch nicht richtig.
Nee, das ist schon klar. Nee, also gerade hier vor kurzem war hier Stadtfest gewesen und da habe ich mich bei uns, also direkt 10 Kilometer von da, wo ich jetzt wohne, gibt's auch so eine Flüchtlingsaufnahmestelle. Und ich habe mich da auch, sag mal, mit sehr vielen Rentnern unterhalten. Und also hier, also klar, hier ist auch Rechtsradikalismus vorhanden, aber hier ist er mehr so verpackt, sag ich mal. Ja, also du siehst hier weniger Menschen mit Glatze, die rumrennen und irgendwelche Parolen brüllen, sondern, sag mal, die Nazis, die hier unterwegs sind, meiner Meinung nach, kann alles falsch sein, aber meiner Meinung nach sind die mehr integriert und assimiliert, weißt du, die tragen das nicht so durch ihr Äußeres nach außen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also, ob das so einen unterschwelligen Rassismus oder so einen Alltagsrassismus, ich will ja auch nicht immer den Teufel an die Wand machen, aber es ist ja da. Also, ob das da auch weniger ist in diesem Landstrich oder ob der nicht auch in uns allen lauert und deswegen auch präsent ist. Aber klar, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade was den Style angeht und was so eine sichtbare Präsenz angeht, dass das da anders ist.
Ich möchte mal, wie gesagt, ich bin vom Beruf Lehrer und Beamter und muss ja die Grundgesetz und alles verteidigen, aber ich möchte mal, was ich immer im Unterricht bringe, diese Beispiel mal hier zum philosophischen Nachdenken anregen. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt eine Volksgemeinschaft, ja, ohne Grenzen, ohne alles und wir leben auf unserer 1000 Quadratkilometern. Ja, und auf diesen 1000 Quadratkilometern haben wir den Wald zum Jagen, den Fisch, den Fluss zum Fischen und den Boden zum Säen, wie auch immer. Und unsere Gemeinschaft kann auf diesen Quadratkilometern hervorragend leben. So, wenn jetzt irgendwelche Fremden anmarschiert kommen, gibt es meiner Meinung nach drei Alternativen. Alternative 1, wir zücken unsere Waffen und metzeln die da vorbeikommen, nieder. Variante 2, die da vorbeikommen, ziehen ihre Waffen und metzeln uns nieder, weil sie unser Land so schön finden. Variante 3, wir stellen fest, hui, unsere 1000 Quadratkilometer können die 200, die da ankommen, auch noch mit ernähren. Dann ist Option 3, passt auf, da ist eure Parzelle, baut euer Haus, guckt, wie wir leben, lernt unsere Sprache, macht das, was wir auch so tun, und dann kommen wir wunderbar miteinander klar. Und meine Frage, die ich jetzt in den Raum stellen möchte, ist jetzt, ab wann ist man Nazi? Ist man Nazi, wenn man sich für Variante 1 entscheiden würde? Dass man sagt, wir zücken unsere Waffen und metzeln alles nieder, was hier fremd ist, was hier vorbeikommt. Ja, ist man denn schon Nazi? Ich weiß es nicht.
Ich weiß gar nicht, ob diese Kategorisierung jetzt bei dieser Problemstellung Sinn ergibt. Oder also warum sollte man das jetzt danach ausschlüsseln? Jens, da wir am Ende der Sendung sind, entlasse ich mal die Leute mit diesem Bildnis, das du ihnen gegeben hast, und sie werden drüber nachgrübeln.
Weil, guck mal, die moderne Form dessen ist der Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt ist der Schlüssel. Die Leute, die hier ankommen, kann man die integrieren in den Arbeitsmarkt oder nicht? Weil wenn man sie nicht integrieren kann, hängen sie uns auf der Tasche und leben von unseren Steuergeldern. Und die Frage ist wieder, sind wir bereit und willens, ohne Gegenleistung Fremde mit durchzufüttern?
Ich glaube, dass jeder Mensch prinzipiell integrationswillig ist, weil er sich auch gern da wohlfühlen möchte, wo er hingeht, und dass viele Menschen, die das vielleicht nicht schaffen, aus Kriegsgebieten kommen, wir sie trotzdem aufhängen müssen, aufnehmen sollten, auch wenn sie uns, wie du sagst, auf der Tasche liegen. Das ist meine Privatmeinung.
Ja, versteht, das ist ja die große Herausforderung, die Leute so fit für den Arbeitsmarkt zu machen, dass man überhaupt keine Vorurteile erst aufbauen kann, dass man sagt, guck mal hier, der Ausländer, der arbeitet, der zahlt Steuern.
Oder so willens zu sein, dass man das auch gerne als normal akzeptieren möchte. Jens, wir könnten jetzt, da du dieses Fass aufgemacht hast, sehr, sehr lange darüber diskutieren. Mhm. Machen wir aber nicht, weil jetzt Babette Konradi mit dem Nightflight kommt. Ich danke dir. Tschüss.
Okay, ciao.
Vielen Dank, Martin Ziegenhagen. War jetzt eine natürlich noch ein bisschen provokant, was er da rausgehauen hat, aber wir haben leider nicht die Zeit, uns darum jetzt zu kümmern. Macht euch bitte eure eigenen Gedanken so. Bleibt rege im Geiste. Martin Ziegenhagen, ich danke dir, dass du da warst. Gegen Vergessen für Demokratie e.V. heißt der Verein, der Träger, bei dem du dich engagierst. Ihr macht unter anderem Online-Beratungen für Menschen, die von Rassismus oder Rechtsextremismus betroffen sind. Wenn der eine oder die andere da jetzt sitzt und denkt, ja, würde ich auch gerne mal mit dem quatschen oder chatten oder so, wie erreicht man dich und euch?
www.onlineberatung-gegen-rechtsextremismus.de, alles mit Bindestrich, klein geschrieben. Ich glaube, kennt sich jeder inzwischen aus mit den URLs.
Okay,
www.onlineberatung-gegen-rechtsextremismus.de.
Vielen Dank, Martin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss von mir. Henrik Schröder sagt, bis dann. Sind ja erstmal ein bisschen Sommerferien. Ach so, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hören wir uns nochmal im Nightflight. Jetzt kommt Betty mit eben diesem. Tschüss.
Fritz. Und das hört man.